Willkommen, liebe Zuschauer, hier ist wieder das Heimoffice, Ausgabe Nummer 6 und heute haben wir uns auch ein paar Gäste eingeladen. Wir schauen nach dem Stimmungsbild in unserem Land, auf der ganzen Welt und jetzt geht's einfach los. Und da sind sie auch schon wieder, Frank Stoner und Frank Höfer, zugeschaltet aus Chemnitz und Leipzig. Grüßt euch Jungs, schön, dass ihr wieder Zeit habt.
Ja, hallo Robert. Schön, wieder mit dir hier die Sendung machen zu können. Und ja, Frank, hallo.
Ja, Grüße in die Runde an alle Zuschauer da draußen. Gut, dass wir wieder zusammenkommen hier.
Für mich ist es schon ein Ritual geworden, mit euch hier so quasi auf die Couch zu liegen und alles zu verarbeiten. Ich tue mir genauso wie alle Menschen, die ich treffe, sehr schwer, das Ganze irgendwie zu greifen. Und deswegen umso schöner, dass wir hier das gefunden haben. Gott sei Dank gibt es das Internet noch. Mal schauen, wie lange wir das noch machen können. Aber Jungs, ich habe etwas gefunden. Ich habe es euch vorhin auch schon mal gesagt. Es gibt wohl immer noch einen gewissen Unterschied zwischen Ost und West, was sich sogar jetzt in der Corona-Krise spiegelt. Zum einen haben wir hier auf der linken Seite eine Karte, die Mobilitätsdaten zeigt von Menschen, wie sie sich bewegen in der heutigen Zeit. Und rechts haben wir die Corona-Infektionen in Deutschland zuletzt aktualisiert, 24.03. 0 Uhr, also nicht ganz 24 Stunden her oder 21 Stunden her. Ja, also wie interpretiert ihr beiden denn diese Karte?
Ja gut, der Virologe würde wahrscheinlich sagen, ja, das Virus nähert sich vom Süden her. Aber interessant ist halt, dass man da wirklich auf den ersten Blick auf beiden Karten tatsächlich noch so diese Ost-West-Trennung sieht. Ja? Also die alten Bundesländer und Berlin und die neuen Bundesländer. Und das Interessante an den Mobilitätsdaten ist ja, dass die ja aussagen, ja, wie viel Traffic sozusagen nach der Verkündung der Kontaktsperre oder wie auch immer man das jetzt genau bezeichnet, dass da eben genau derselbe Riss durch Ost und West geht. Also mit anderen Worten, die Ossis sind jetzt immer noch ein bisschen mobiler. Kann man vielleicht sagen, ja gut, die betrifft es halt noch nicht ganz so sehr und die sind deswegen noch leichtsinniger. Kann man interpretieren, wie man will. Manch einer mag vielleicht sagen, ja, die Ossis machen vielleicht nicht jeden Scheiß mit. Frank, wie interpretierst du das?
Ich schätze, von beiden ist was richtig. Also auf jeden Fall ist es so, dass die Ostdeutschen und mit Sicherheit die Sachsen, deswegen lebe ich auch unter anderem in Sachsen, schon auch ihren eigenen Kopf haben. Aber ich glaube schon, dass es letztens auch das widerspiegelt halt, da wo Corona mehr ein Thema ist, werden die Leute auch vorsichtiger. Das hat man schon die ganze Zeit gesehen. Hier in Sachsen war es letzte Woche noch eigentlich fast Normalzustand, während in anderen Teilen in Deutschland das schon viel fortgeschrittener war. Also ich denke, das spiegelt das auch wieder. Und sehr ähnlich kann man es auch in anderen Ländern sehen. Da, wo wirklich die Krise schon richtig heftig ist, wie beispielsweise im Großraum Madrid, da finden es die Leute dann auch nicht mehr lustig, sondern da greift dann auch tatsächlich so diese psychischen Effekte, da verbreitet sich Panik und da bricht in weiten Bereichen dann auch so das öffentliche Leben zusammen. Also das ist dann schon ein eher unschöner Zustand. Also das, was in den letzten Tagen aus Madrid gekommen ist, das ist schon richtig heftig, ja, finde ich.
Also ich finde diese Karte insofern interessant, dass gerade West-Berlin auch da raussticht. Ich zeige sie nochmal kurz, diese Karte. Also sprich, hier links, also ganz grün ist unten Berchtesgaden. Die sind ganz fleißig oder ganz folgsam, die bewegen sich anscheinend gar nicht mehr. Dann hier in der Oberpfalz da hinten auch nicht. Regentreff lässt grüßen, die bleiben alle schön zu Hause. Oben in Flensburg, oben auf die Ecke sind auch ein paar so ganz wenig Bewegte. Und dann Berlin selber sticht hervor. In West-Berlin bleiben alle schön zu Hause, während in Sachsen-Anhalt und in den anderen ostdeutschen Ländern viel Bewegung gemeldet wird von den Mobilitätsdaten. Also mir kommt es fast so vor, wie wenn der Ostdeutsche weniger obrigkeitshörig ist wie der Westdeutsche. So. Hat wohl mit der Geschichte zu tun.
Könnte ich mir gut vorstellen. Ja gut, die allermeisten würden eher sagen, die sind total leichtsinnig oder nehmen das halt weniger ernst. Je nachdem halt. Ne? Ja, wir haben uns doch für diese Sendung was Nettes einfallen lassen, denn wir haben uns gedacht, Wie sieht es denn eigentlich so in den ganzen anderen Home Offices aus, die ja jetzt millionenfach aus dem Boden gesprießt wurden? Und wir hatten ja schon mal den Tom in der zweiten Sendung, glaube ich, zu Gast. Und wir wollten in dieser Sendung auch mal wieder ein paar Leute dazu schalten. Stimmt's?
Genau. Und wir haben schon Leute in der Pipeline. Und wenn ihr einverstanden seid, dann würde ich jetzt gleich mal unseren ersten Gast anwählen. Ja, hallo liebe Kathi, herzlich willkommen in unserer Männerrunde. Wir versuchen die ganze Zeit zu verstehen, was auf dieser Welt passiert. Erzähl uns doch mal ein bisschen von dir. Wie geht's dir denn, wie geht's dir und deiner Familie so in dieser Situation?
Ja, ich bin im Moment Gott sei Dank alleine. Also meine Söhne sind gerade nicht bei mir, was ich aber ganz, also sie sind gut untergebracht, aber ich finde es ganz gut, weil ich dann mit mir erstmal jetzt hier klarkommen kann. Ja, es ist eine Art Schock schon, ne? So dass also ein Eingriff in die Privatsphäre, in die persönlichen, in die persönliche Freiheit ist schon, also mich triggert das auch so aus meinen Erfahrungen aus DDR-Zeiten auf jeden Fall. Und ja, ich bin sehr zurückgezogen. Also ich habe mit ganz, ganz wenigen Leuten nur Kontakt, weil ich das echt nervig finde, dass immerzu irgendwelche Bildchen jetzt verschickt werden. Wir halten durch Mottos und irgendwelche spirituellen Erklärungen und die Leute treffen sich. Also es ist ein sehr, sehr heftiger Aktionismus, der mich persönlich ja, also abnervt, ehrlich gesagt. Also ich verstehe das schon, ne, dass die Leute sich da, dass sie das verarbeiten wollen und das ist ja, geht ja wirklich total auseinander. Ich war heute nach längerem mal wieder unterwegs, also unter Menschen. Sonst bin ich schon unterwegs im Wald spazieren. Sei Dank können wir das noch tun, aber das ist echt anstrengend. Also was da jetzt so rauskommt an Verhaltensweisen, finde ich schon, man kann echt Sozialstudien treiben. Und ich finde es auch wirklich anstrengend, weil so dieser Stress ist, also die Ängste und bla und alles wird übertragen auf einen. Also ich bin ganz froh, dass ich hier auch gut versorgt bin. Also ich habe den Schrank voll, brauche jetzt also diese Woche auch nicht mehr irgendwo hingehen. Mhm. Also das ist schon eine sehr seltsame Situation. Auf der anderen Seite finde ich, es ist auch eine Riesenchance. Also es ist eine Zäsur, die endlich mal auch ein bisschen zur Ruhe kommen lässt. Es haben sich so viele Leute gewünscht, mal aus dem Hamsterrad raus und wofür man alles keine Zeit hat und immer das Rennen und Tun. Und es ist jetzt eine super Gelegenheit, einfach mal ein bisschen bleiben, wo man ist. Ja, also das ist die Chance, ja, so.
Ja. Du lebst ja in Brandenburg. Bekommst du so ein bisschen mit, wie es in Berlin ist? Also weißt du, wo wir jetzt bundesweit gesehen eher in der Provinz wohnen, oder ich zumindest, ich frage mich halt immer, wie läuft es in den Großstädten? Du hast da bestimmt viele Kontakte nach Berlin. Wie ist da die Lage? Wie ist auch die Stimmung? Also ist es jetzt, dass die Leute schon Zähne knirschen oder herrscht da eher noch eine gewisse Gelassenheit und Zuversicht? Was gibt's da Neues zu sagen?
Also ehrlich gesagt habe ich so viel Kontakte nach Berlin nicht. Ganz, ganz wenig. Und das ist eine Riesenstadt. Da ist alles. Ja, da ist von bis. Na, ich denke mal, die Berliner sind ja an sich von der Mentalität eher gelassen. Also die maulen zwar rum, aber die sind viel gewöhnt. Ja. Die sind echt viel gewöhnt und ich denke mal, also ich höre da jetzt nichts Dramatisches. Ja. Ich denke mal, die Leute werden mit ihrer Berliner Gelassenheit es einfach nehmen, wie es ist. Ansonsten, also ich kann es jetzt wirklich nicht sagen, ich höre nichts. Ich denke mal, wenn jetzt da was Dramatisches wäre, dann würde mir das sicherlich irgendjemand sagen. Aber im Moment, ich kenne nur jemanden, der Zugbegleiter ist, Schaffner, ne, in Berlin wohnt und der ist also völlig überfordert von dieser Situation, ne, und versteht auch die Welt nicht mehr. Und ja, ich kann wirklich da jetzt nichts großartig sagen. Ich denke mal, wir hätten es erfahren, wenn jetzt irgendwas Dramatisches wäre, ja.
Was machst du eigentlich so den ganzen Tag? Also wie vertreibst du dir die Zeit? Sammelst du viele neue Märchen, um demnächst dann wieder voll durchzustarten mit Märchenzeit? Oder akquirierst du viele Interviewgäste? Was machst du den ganzen Tag?
Ehrlich gesagt, ich halte erstmal inne. Also mir sind natürlich sämtliche Aufträge abgesagt worden. Den nächsten, den ich jetzt habe, der ist im Juli. Und es ist schon ein ziemlich heftiger Einschnitt. Ich bin Gott sei Dank nicht ganz auf dem Trockenen. Ich habe halt Geldquellen, die mich so, ne, also es geht, Miete und so. Aber ich habe das Gefühl, also die Veranstalter wollen auch nicht planen. Ne? Also das ist, verschieben wir alles auf nächstes Jahr, auf Herbst und so. Und es waren ja viele Dinge jetzt schon auch in der Planung, ne, also für Juni und so weiter. Ja, das liegt alles auf Eis und das ist schon, ja, ziemlich seltsam, ja, sonst, ich habe immer irgendwie weitergedacht und was kommt als nächstes, was mache ich da? Und im Moment geht das gar nicht. Ja, ich lese Märchen viel, genau, aber eben, was mir so begegnet und ja, es ist, ich bin nicht so aktiv, also im Moment muss ich wirklich sagen, gehe ich eher so in die Entspannung, bin echt so am Meditieren und gucken, dass ich meine emotionale Stimmung so im Gleichgewicht halte, ja, so, das ist eigentlich alles, ich gehe viel raus in den Wald, das ist halt Social Distance vom Feinsten, weil da ist echt niemand und das tut mir ganz gut, um das alles zu verarbeiten, also ich kann nicht jetzt einfach zum Alltag übergehen, das gelingt mir gar nicht, überhaupt nicht, nee, also es ist schon, ja, ich habe zu tun damit und atme dreimal durch morgens und denke, ganz ruhig, es wird alles sich irgendwie ergeben und irgendwie geht es weiter. Irgendwie geht es immer weiter, aber im Moment keine Idee. Ja.
Ja, also du bist ganz in deiner Mitte, konzentrierst dich auf dich, hoffst das Beste und boah, machst auch das Beste draus.
Also ich versuche natürlich, ja, das ist halt auch meine Erfahrung aus meinem Leben, zu sagen, klar, es gibt immer bewegte Zeiten, also erstmal bei sich bleiben. Das heißt nicht, dass ich hier ständig Om mache, also gar nicht. Ne? Das ist schon stündlich wechselt das, ja, dass dann natürlich auch mal wieder eine Aufregung kommt. Vor allem, wenn ich dummerweise mal mein Handy anmache und dann kommen hier 1000 Nachrichten, das ist schon, das haut einen dann schon ganz schön aus der Mitte, aber was bleibt denn weiter übrig, ja, als jetzt erstmal abzuwarten und zu schauen, wie sich alles entwickelt. Also für mich ist jetzt viel eher die Frage, meine Söhne würden jetzt im April wieder zu mir kommen, geht das, machen wir das und so weiter, also, ja, also dieses, wie machen wir das jetzt praktisch, also so der Familienalltag und es ist dann natürlich auch jetzt großes Thema Impfpflicht. Ja, also plötzlich in dieser Situation kommt dann von der Schule meines Jüngsten eine Aufforderung, also dann den Impfpass bitte mitzubringen, wenn wieder Schule ist. Und ich denke, oh Gott, jetzt muss ich mich damit noch auseinandersetzen, weil der nicht geimpft ist natürlich. Ja, und ich habe auch keine Lust, den zu impfen zu lassen. Und ich muss mich jetzt wieder damit auseinandersetzen. Also es ist schon, ja, schon eine Herausforderung.
Julia, Kathi, dann danke für deine Eindrücke erstmal. Ich bin ganz durcheinander gerade. Wir versuchen natürlich, hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder in Persona, ja, dass wir uns alle wieder treffen, aber momentan geht es halt nur so. Wir wünschen dir und deiner Familie alles Gute, ja, und bis zum nächsten Mal hoffentlich.
Euch
danke.
Auch alles gut. Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Tschüss, Kathi. Ciao. Ciao.
Ja, das war unser erster Gast für heute, die Kathi Pfau, bekannt von Märchenzeit oder auch als Moderatorin von Frauenraum auf dem Sender von Neue Horizonte. Ja, Jungs, wir haben ja vor, heute noch mit einigen Leuten zu reden. Aber was sagt ihr, Kathi, sie wohnt etwas ländlicher, sie ist, kann man sagen, relativ entspannt gewesen, oder? Wie war eure Einschätzung?
Naja, klar. Ich meine, eine emotionale Achterbahnfahrt machen wir mehr oder weniger alle mit. Also wir haben alle unsere Höhen und Tiefen in diesem Tag. Ist auch klar, weil keiner weiß, wohin die Reise geht und viele Dinge machen einen Sorgen. Aber genauso wie Kathi sehe ich es auch von Anfang an auch. Wenn so eine Zäsur kommt, dann ist das vielleicht auch nicht das Schlechteste. Dann kann es auch eine Chance sein. Und auch, glaube ich, wir haben das ja öfter thematisiert. Wir haben auch schon diesen Begriff Krise mal besprochen. Und interessant fand ich auch, was Kathi gemeint hat, wie die Menschen jetzt damit umgehen. Also viele fallen ja in Aktionismus. Es gibt ganz viele, wie die Jugend nennt das Challenges, weißt du, so wie man irgendwo sich gegenseitig mit irgendwelchen Aktionen halt oft ein bisschen banaler Natur halt irgendwie am Laufen hält. Aber ich finde, es gibt auch schöne Aktionen. Also schöne Zeichen. Ich wohne ja hier in Chemnitz und Chemnitz ist am Fuß vom Erzgebirge. Und im Erzgebirge sind die Menschen, ist Weihnachten ist für die Menschen im Erzgebirge eine ganz wichtige Sache. Das ist Teil der Identität der Erzgebirgler. Das ist nicht nur eine Folklore-Geschichte, diese ganzen Holzspielzeuge, sondern das ist für die Erzgebirgler wirklich etwas, ihre Identität. Und im Erzgebirge haben sie jetzt am Wochenende angefangen, ihre Schwibbögen wieder ans Fenster zu stellen. Für alle, die vielleicht im Westen leben, die es nicht genau wissen, Schwibbögen, das ist aus Holz so ein Halbbogen und dort sind halt Kerzen drauf. Das ist auch so diese Symbolik vom Bergbau im Erzgebirge, weißt du, so halt, du kommst aus dem Schacht raus ins Licht. Und das ist, finde ich, eine sehr schöne Symbolik und das zeigt auch dieses Außergewöhnliche der Situation. Oft haben wir das als Sprichwort gehabt, ja, wenn Weihnachten mal auf Ostern fällt, aber dieses Jahr ist es vielleicht soweit. Und die Erzgebirgler, die stellen jetzt, also die stellen ihre Schwibbögen wieder ans Fenster, wenn es dunkel wird, und zünden die an. Einfach auch, um dieses Zeichen zu geben, hier ist ein lebendiges Haus. Also es ist auch das Zeichen für die Nachbarn. Das machst du gar nicht für dich selber, für dein Raumambiente, sondern es geht eher nach draußen, das zu zeigen, hier leben jetzt Menschen. Und das finde ich ganz, ganz starkes positives Zeichen, also was da kommt. Also solche Dinge kommen auch und das gefällt mir.
Also was mir bei Kathis Gedanken gerade gefallen hat, dieses Ausschalten aus dieser Medienwelt, also Handy ausschalten, offline gehen, sich nicht die ganze Zeit verrückt machen lassen, das mache ich auch jeden Tag mindestens 2-3 Mal, wenn ich mit dem Hund unterwegs bin. Ich habe wirklich so einen super kleinen, süßen Hund, der mich total fordert auch. Und wir machen Kunststückchen und hin und her und treffen ein paar andere Leute. Und ich versuche nicht die ganze Zeit über dieses Thema zu sprechen, sondern einfach nur, ach, jetzt kommen die Triebe langsam raus und heute aber sehr kalt, Wetter kann man immer sprechen. Also so wirklich so eine Corona-freie Zone schaffen einem, weil sobald man dann zurückkommt und ich mit euch wieder in Kontakt bin oder mit anderen Gästen spreche eben auch, es läuft ja weiter, ich bin ja die ganze Zeit drin. Also wirklich bewusst sich rausnehmen für ein paar Momente und dann durchatmen und versuchen da ein bisschen Energie rauszutanken, rauszuholen, die Tanks aufzufüllen. Ich glaube, das ist das Einzige, was man gerade richtig machen kann. Aber
ja, apropos tanken, haben nicht die Italiener jetzt beschlossen, so peu à peu auch alle Tankstellen zu schließen? Also die machen das jetzt wirklich ernst. Die legen jetzt nicht nur noch alle Fabriken und ihre Wirtschaft komplett lahm, sondern schränken nicht nur die Mobilität ein, sondern sie machen sie nahezu unmöglich, indem einfach alle Tankstellen schließen. Also das ist ja dann nochmal 3 Gänge höher geschaltet als das, was sonst überall passiert. Wie ist dazu vielleicht noch, bevor wir zum nächsten Gast kommen, eure Meinung? Ist das der Todesstoß für die italienische Wirtschaft? Also mir kommt es fast so vor, als ob jetzt wirklich zu 100% fokussiert wird auf diese Pandemie oder was immer das ist letztlich, aber man darüber hinaus wirklich alles andere aufgibt. Also so kommt mir das vor. Und das ist ja ganz anders als zum Beispiel Donald Trump das machen würde. Er hat ja eine ganz andere Strategie, die der ähnelt, die ich auch vor ein paar Sendungen irgendwie vorgeschlagen habe, dass man sozusagen ganz strikt die Risikogruppen sozusagen, isoliert ist vielleicht das falsche Wort, sondern eben schützt und dass sozusagen die Bevölkerungsgruppen, die eigentlich so gut wie gar nicht durch dieses Virus gefährdet sind, dass man die eben in der Wirtschaft nutzt, um eben diesen gesundheitsmedizinischen Notstand sozusagen so schnell wie möglich zu lösen. Also eben einfach mal ein paar Millionen Atemschutzmasken hergestellt. Das kann doch wohl jetzt für die USA nicht das Problem sein. Und da finde ich sehr interessant, wie sich das da entwickeln wird, wenn Trump jetzt ankündigt, dass er sozusagen noch vor Ostern da die amerikanische Wirtschaft wieder hochfahren will, beziehungsweise er will sie gar nicht so lange stilllegen, weil ihm schon bewusst ist, wir bezahlen hier wirklich jeden Tag, den das länger andauert, einen extrem hohen Preis.
Also Boeing
hätte... Man wird sehen, was Trump macht. Ja. Ich meine, am Anfang dieser ganzen Corona-Geschichte hat er auch eher gemeint, hey, das ist ein ausländisches Problem, es betrifft uns nicht. Jetzt ist aber aktuell Lockdown. Also Amerika hat diesen Lockdown auch gemacht, was auch wirklich beispiellos ist und was alleine schon Thema wäre für lange Gespräche. Und ja, klar, jetzt sagt er wieder, dass es vielleicht gegen Ostern herum, dass man versucht, diese Restriktionen wieder zu lockern, aufzuheben. Was passieren wird, weiß man ja nicht. Aber das ist auch, wie wir es von Anfang an hier gesagt haben, die Länder sind sich nicht einig, weil auch die Wissenschaftler, die Berater auch nicht einig sind. Ein noch besseres Beispiel wäre tatsächlich ein Land aus Europa, Schweden, was ja auch durchaus vergleichbar ist mit uns. Das ist also jetzt vom Lebensstandard, das ist auch ein modernes Land. Ja. Und okay, in vielen Dingen natürlich ganz anders, kleiner und so weiter, oder weniger Bevölkerung, weniger dicht. Aber trotzdem ist es interessant, Schweden geht einen ganz anderen Weg. In Schweden sind immer noch die Schulen offen, die Kindergärten offen. Und dort der schwedische, der einflussreichste schwedische Virologe, der halt die Regierung berät, der vertritt eben auch wissenschaftlich ein bisschen andere Meinung. Also der hat eben gesagt, ich habe jetzt seinen Namen leider gerade nicht notiert, aber der hat zum Beispiel gesagt, dass aus seiner Sicht Kinder und Jugendliche keine so große Rolle spielen bei der Verbreitung des Virus. Krank werden sie sowieso nicht oder in den wenigsten Fällen ernsthaft krank. Und er meint, die spielen auch keine große Verbreitung. Deswegen sind dort die Schulen noch offen und die Kinder machen Sport, die gehen ihren Aktivitäten nach. Ja, am Ende wird man sehen. Also auch da gibt es natürlich viel Kritik an ihm. Letzten Endes ist es halt nach wie vor eine super schwierige Entscheidung, wie weit gehen die Maßnahmen? Wir diskutieren das hier von Anfang an und ich schätze, das wird überall in den Gremien, wo die da sitzen, werden die auch genau das entscheiden. Weil zum einen sehen die natürlich jeden Tag, wo die Wirtschaft unter Lockdown ist. Das sind ja unglaubliche Zahlen, die sich da anhäufen. Gerade halt eben in diesem Wirtschaftssystem, was wir haben, mit dem Schuldgeldsystem, mit dem Zins. Der Zins verlangt ja dieses permanente Wachstum. Man könnte ja auch sagen, mein Gott, das ist vielleicht nicht so schlimm, wenn wir auch mal ein Jahr ein bisschen mehr schrumpfen, aber in diesen Zinswirtschaft geht das nicht. Und der Druck ist da so groß, dass man schon weiß, wenn wir den Lockdown so und so lang machen, mit jedem Tag gehen Betriebe krachen, da anhängen wieder Arbeitsplätze und so weiter. Ja, das wird jetzt die nächsten Tage immer mehr diskutiert werden und das wird auch bei uns so kommen. Und man muss das, ich schätze auch, wenn wir erstmal noch ein, zwei Wochen rum haben, dann ist man auch weiter. Und dann werden sich viele Dinge werden dann nochmal neu evaluiert werden müssen, schätze ich. Robert, was meinst du?
Also ich glaube, in Amerika könnte doch Boeing bei der gut mithelfen mit den Beatmungsgeräten. So viel ich gelesen habe, haben die gerade viel Kapazitäten frei. Die 737-Produktionslinie, wenn die jetzt einfach auf, ist jetzt ein Spaß, ja, aber die könnten ja dann wirklich auch Beatmungsgeräte herstellen. Und das ist mir sowieso ein Unding, wie so hochtechnisierte Länder, wie wir sie haben, nicht in der Lage sind, solche Dinge relativ schnell auf den Weg zu bringen. Also ich will jetzt hier nicht China übermäßig loben oder so, aber die Effizienz, wie die manchmal Dinge angehen, wie so Ameisen wirklich so, das mag jetzt wieder der ein oder andere kritisch sehen, aber die sehen ein Problem und lösen das, und zwar innerhalb kürzester Zeit. Ja, so. Das müsste doch eigentlich machbar sein. Und der Gedanke zu Italien ist, ich glaube, da liegen einfach auch die Nerven blank. Ich habe gestern ein Video gesehen, einen Zusammenschnitt von Handyvideos von Bürgermeistern aus Italien, die sich megamäßig aufregen über die Leute, und du kennst ja diese italienische Impulsive, che cosa vuoi fare, che cosa vuoi fare, weißt du, so das richtig, weißt du, abgehen.
Lass uns das doch an der Stelle zeigen.
Okay, du? Okay, das pass auf. Sehen. Alles klar. Hier, best of Italian mayors.
Dove andate con questi cani che ci hanno la prostata infiammata? Dovete stare a casa! Non avete capito che la gente muore? Volete far ammalare tutti? Siete degli irresponsabili, dei cretini, degli emeriti cretini.
Se tu non esci, non ti preoccupare, non succede nulla. È inutile che scrivo a me, che cazzo mi scrivo a me? State andando a casa che non succede niente. Ste cazzo di parrucchiere che vanno in casa a aggiustare i capelli e febbre, a che cazzo servono? Chi cazzo ti andava a vedere per sti capelli aggiustati in tutta la vita? Perché se una viene in casa tua, ed è venuta in casa mia, è venuta in casa di un'altra a fare i capelli a un'altra, ma lei capite che ti puoi portare o posto da LAC, ti porto o virus corona, quel che danni cose in capa così?
Ho incontrato un nostro concittadino che amabilmente faceva la corsetta su e giù per la strada, accompagnato da un cane visibilmente stremato. L'ho fermato e gli ho detto: guarda che questo non è un film, tu non sei Will Smith in Io sono leggenda, Quindi basta pa casa.
Come andrà tutto bene se continuiamo ogni giorno ad uscire per fare la spesa? Quanto la spesa si dovrebbe fare una volta ogni 10 giorni? Come andrà tutto bene se ogni giorno tantissime persone escono per andare a comprare le sigarette? Come andrà tutto bene se la gente va e viene dal benzinaio? Ma questa benzina cosa serve se dovete rimanere a casa?
Yeah, was wollen diese? Wieso gehst nicht alle raus mit dem Hund? Also das ist, glaube ich, der Hauptgrund, dass da einfach die Nerven auch total blank liegen und dadurch natürlich dann solche Aktionen kommen. Unglaublich, hätte ich nie gedacht. Aber lasst uns unseren nächsten Gast reinholen. Den kennen auch schon viele, die bei uns in Nuviso zuschauen. Und bitteschön.
Bei uns ist Julia von Nuviso Talk. Und Julia, du bist auf ganz besondere Art und Weise auch betroffen von den Einschränkungen, die wir jetzt hier haben. Magst du uns erzählen, was dir widerfahren ist? Und wie geht's dir, Julia?
Ja, also hallo, hallo Jungs, hallo Community. Also ich habe echt lange überlegt, ob ich das erzählen sollte, aber ich bin zu dem Schluss gekommen, ja, sollte ich, weil ich bestimmt nicht die Einzige bin, die solche Erfahrungen jetzt macht in dieser totalen Corona-Hysterie. Also es ist tatsächlich so, dass ich auf einer sehr, sehr persönlichen Ebene sehr betroffen bin von Corona. Meine Omi, die heute ihren 90. Geburtstag feiert, heute im Sterben, also sie ist, der Sterbeprozess läuft. Sie wird morgen nicht mehr erleben. Und es darf halt außer meine Mutter niemand zu ihr. Es ist halt ein Besucherstopp. Und die Angehörigen dürfen sich nicht verabschieden. Und das ist sehr, sehr traurig für alle Angehörigen. Und dann ist bei mir noch ein sehr schönes Ereignis passiert. Meine Schwester hat heute ihr Baby bekommen. Und da darf auch niemand zu ihr. Und das ist so... Also das sind so tiefe zwischenmenschliche Dinge, ein Tod, ein Sterben und eine Geburt und die Familie darf keinen Anteil nehmen. Und das ist ganz, ganz komisch und das ist richtig schwer und das macht mich unglaublich zornig. Also wir können jetzt viel spekulieren, was steckt hinter Corona. Ich denke, wir alle finden die Maßnahmen überzogen, aber wenn man dann auf so einer sehr persönlichen Ebene so eine sehr negative Erfahrung damit macht, dann macht das wirklich in einem erheblichen Maße zornig und das empfinde ich gerade sehr.
Ja, liebe Julia, da fehlen mir auch fast die Worte dazu. Zum ersten Mal natürlich herzlichen Glückwunsch zur Geburt von deiner Nichte oder Neffe, was ist es denn?
Es ist mein vierter Neffe.
Dein vierter Neffe, es kommt einfach keine Nichte.
Ja. Ich möchte noch eine Nichte haben, aber okay.
Also, herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, Mama und Kind geht es gut und natürlich dann auch viel Kraft für diesen Weg, dass ein Leben kommt, ein Leben geht. Es ist natürlich sehr tragisch, das Ganze. Wie geht deine Familie damit um?
Ja, das ist für meine Familie sehr, sehr schwer. Es ist jetzt auch so, dass meine Familie über die Welt verstreut lebt, also von Schweden bis Australien und die dürfen ja nicht mal einreisen. Wir dürfen ja nicht mal meine Omi anständig beerdigen im Kreis der Familie. Also das ist so abgefahren, das kann man sich einfach überhaupt nicht vorstellen. Also wir haben erst gedacht, wir feiern diesen 90. Geburtstag, der heute ist ganz groß und das musste alles abgeblasen werden wegen Corona. Dann kam diese schwere Erkrankung, verursacht durch einen Sturz und jetzt dieses doch unvorhergesehene Sterben. Und all das passiert ohne die Begleitung und die liebevolle Zuwendung der Familie. Und das, da fehlen mir echt die Worte. Also ich bin da, ja, das überfordert mich eigentlich total. Und ich kann mir vorstellen, dass es tausenden Menschen gerade genauso geht, die gerade ihre Angehörigen verlieren oder die vielleicht heiraten wollen oder und da diesen wunderschönen familiären, zwischenmenschlichen Momenten jetzt beraubt sind. Und das trifft vermutlich am tiefsten und am nachhaltigsten. Ja, und wenn man dann auch noch nicht mal überzeugt ist von der Angemessenheit und der Notwendigkeit dieser Corona-Maßnahmen, dann macht es eben in einem ganz besonderen Maße zornig. Ja.
Also dich betrifft es auf jeden Fall jetzt schon sehr, sehr emotional und auch persönlich. Du guckst dir das quasi nicht aus der Ferne an, wie die meisten, die jetzt im Prinzip den ganzen Tag zu Hause sitzen und im Internet sozusagen die Geschehnisse auf der Welt verfolgen. Du bist mitten in der Realität sozusagen. Dich beeinflusst sozusagen die Ausgangssperre jetzt schon enorm. Und wie du gerade sagtest, Millionen von Menschen teilen wahrscheinlich auch gerade dieses Schicksal. Und ja, mich macht es eigentlich auch sprachlos. Und ich danke dir, Julia, dass du das mit uns geteilt hast.
Ja, na klar. Man kann ja sagen, okay, das eine ist Job und das andere ist persönlich, aber in dieser, also ich finde, es ist wichtig, dass ich das auch mal gesagt habe, dass das, wir sind auch Leute, wir machen zwar Journalismus, aber wir sind auch Privatpersonen und wir haben auch Gefühle und uns betrifft es halt jetzt gerade alle. Und darum dachte ich, das ist okay, wenn ich das jetzt erzähle.
Ja, finde ich auch großartig. Riesen Respekt vor dir, Julia, weil es eben eine echte Geschichte ist, eine authentische Geschichte aus erster Hand. Und boah, habe ich so viel Respekt davor, dass du heute Abend auch die Zeit hier und die Kraft gefunden hast, hier mit uns deine Erfahrungen der letzten Tage zu teilen. Auch von mir, dir und deiner Familie wirklich Kraft jetzt in diesen Stunden. Ne?
Ich danke euch ganz toll, ihr seid total lieb. Gerne, habe ich gerne gemacht.
Alles Liebe dir.
Danke.
Bis bald. Boah, wie krass, echt. Also Geburt und Tod, alles so nah beieinander. Das ist ja schon mal eine ganz außergewöhnliche Situation für eine Familie. Und dann auch noch unter solchen Umständen, das sind die Geschichten, die das Leben schreibt, ja. Und ich frage mich wirklich, bei wie vielen Menschen das heute auf der ganzen Welt ähnlich ausschaut, dass man eigentlich irgendwo hin möchte oder lange geplant hat, eine Taufe, eine Hochzeit oder was auch immer. Und dann bam, sitzt man fest irgendwo in einem Wohnwagen in Marokko und kommt nicht mehr nach Hause, weil Spanien den Transit sogar verboten hat und sitzt dann irgendwo in der Wüste fest. Also das wird lange, lange Zeit noch viele, viele Menschen beschäftigen, selbst wenn diese Krise jetzt dann irgendwann mal vorbei sein sollte, was noch nicht absehbar ist. Aber die Aufarbeitung des Ganzen, was jetzt gerade passiert, das wird Soziologen für Jahre beschäftigen. Also Psychologen, Doktorarbeiten, Abiturarbeiten, egal wo. Das wird so einen Impact haben, so einen Einschlag haben in dem ganzen Kollektiv der Menschheit. Und ich würde mir wünschen, dass da auch viel Positives draus entsteht, obwohl wir erstmal durch dieses Tal der Tränen wahrscheinlich durchlaufen müssen.
Tatsächlich ist es ja so, dass ich mich schon gefragt habe, boah, jetzt werden wahrscheinlich ein Haufen Leute, so kreative Köpfe, die werden jetzt schon, das ist was ein Rennen, weißt du, wer schreibt das erste Buch, wer schreibt das erste Drehbuch, wer ist der Erste, der eine ordentliche Doku bringt und so. Und tatsächlich habe ich jetzt heute gesehen, das erste Buch ist jetzt schon am Entstehen und du kannst schon Kapitel für Kapitel online dich dort einklicken. Ja. Also so Roman, der inspiriert ist von dieser Corona-Krise. Also auch
Ja, gut,
dieses
das ist ja,
Wettrennen der Medien miteinander so.
das ist ja sowieso die Frage, wer am Ende die Geschichte schreibt.
Ja, das
Es
Narrativ.
gibt ja bereits jetzt schon zwei völlig auseinanderklaffende Narrative. Das eine, was durch die ganze Welt gejagt wird, was hier sozusagen diese Panik verursacht. Und das andere haben wir ja hier schon oft genug besprochen, dass das Ganze eben, naja, mehr gesteuert ist, als uns das jetzt sozusagen glauben gemacht wird. Und interessant, wie gesagt, ist eben, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, dass Donald Trump eben einen anderen Weg gerne gehen wollte. Er hat ja gesagt, dass durch eine massive Rezession am Ende drohen mehr Menschen zu sterben als durch diese Grippe, wie er sagt. Ist jetzt interessant, ob er sich da als Präsident durchsetzen wird können mit seiner Strategie. Sein erster Haushalt wurde ja von den Demokraten erstmal blockiert. Sei angeblich zu wenig Geld gewesen. Also ich gucke mir das in Amerika an. Das dürfte sehr interessant sein, auch weil ja die USA als Einzelland jetzt sozusagen mit in die Statistik eingeht, aber man da auch auf jeden Fall immer die Relation beibehalten muss, weil man kann ja die USA jetzt zum Beispiel nicht mit Italien vergleichen, sondern muss es dann schon mit Europa eher gleichsetzen, also mit Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland und so weiter zusammen. um da jetzt quasi schon mal vorbeugend etwas zu relativieren, wenn dann doch in den nächsten Tagen die Zahlen, die uns aus der USA erreichen, ja, horrend sein werden. Das ist abzusehen, jetzt schon. Auf das Credo der WHO, mehr testen, mehr testen, mehr testen, will ich jetzt gar nicht eingehen. Das haben wir in den letzten Sendungen auch schon besprochen. Was ich aber noch interessant finde, ist, dass es bereits jetzt schon geopolitische Verwerfungen gibt. Also ich hatte ja in der letzten Sendung schon angesprochen, dass die Tschechen aus Versehen eine Lieferung von chinesischen Atemschutzmasken, die nach Italien gehen sollten, beschlagnahmt haben. Das war ein Irrtum. Aber dann heute gab es so eine ähnliche Schlagzeile. Das war kein Irrtum, denn in Italien wurden Laster aufgehalten, die mit 2000 Beatmungsgeräten, die für Griechenland vorgesehen waren, unterwegs waren. Die hat Italien konfisziert und benutzt sie jetzt für sich selber. Und wir reden hier über zwei EU-Länder. Ich sehe im Moment, dass die Chinesen, die legen jetzt wieder los, wenn Trump mit seiner Strategie Erfolg haben sollte oder sich überhaupt durchboxt, dann werfen die Amerikaner auch schnell ihre Wirtschaft wieder an und dann haben wir diese beiden großen Blöcke. Bleibt natürlich noch abzuwarten, wie vielleicht noch Russland reagiert, aber dann haben wir wieder diese beiden großen Blöcke und die EU, die spielt überhaupt gar keine Rolle mehr. Also ich sehe gerade, und das wäre eigentlich die Schlagzeile, die überall stehen müsste, die EU ist vorbei, finito, das war's. Ich sehe null Zusammenhalt, im Gegenteil, die nationalen Egoismen treten jetzt voll zum Vorschein. Außer vielleicht Deutschland, die geben sich noch Mühe. In Sachsen und in Freiburg und im Saarland werden jetzt auch Italiener und Franzosen und demnächst wahrscheinlich auch Spanier behandelt. Aber schauen wir mal, ob wir das dann auch noch tun, wenn bei uns selber die Kapazitäten ausgelastet sind. Also die EU sehe ich gerade zerbröckeln.
Und Frau von der Leyen macht einen recht hilflosen Eindruck. Ich habe einige Artikel gelesen, die das Ganze thematisiert haben, wie sie eigentlich nur versucht, die Krise wegzulächeln. Und der Titel von dem Artikel war auch, die Krise kann man eben nicht einfach weglächeln. Diese Plattitüden, diese inhaltslosen Aussagen, die sie ständig absondert, das ist ja eigentlich nichts Greifbares, was da passiert in Brüssel, auch wenn die eine ganz andere Meinung von sich selber haben. Das zerfällt jetzt wie ein Kartenhaus, fällt es alles in sich zusammen. Und ich bin gespannt, inwieweit diese Debatte dann auch hinterher dann aufgegriffen wird, wenn dann eben nationale Bewegungen wieder stärker werden. Jetzt gerade, was ja eigentlich vollkommen hinten runterfällt, ist diese Flüchtlingsdebatte von der Türkei und Griechenland. Da habe ich seit einer Woche überhaupt nichts mehr gelesen und die Menschen sitzen aber immer noch an diesen Grenzzäunen fest. Es gibt wohl de facto mittlerweile Meldungen, dass drei Flüchtlinge von griechischen Grenzbeamten erschossen worden sind oder zu Tode gekommen sind. Das wäre ein Riesenaufreger normalerweise. Das habe ich am Rande gestreift in einer Nachricht irgendwo und habe dann gar nicht weiter nachgeguckt, weil die andere Ereignisdichte einfach so groß ist. Also das wird in der Aufarbeitung dann auch dafür sorgen, dass dieses Konstrukt, was wir EU nennen, sich wahrscheinlich mehr oder weniger vollkommen überholt hat. Und da wird es dann eine neue Ordnung geben, wie auch immer.
Ja, wir können ja mal unseren nächsten Gast dazu befragen.
Genau, und dann würde ich einfach sagen, an die Regie, bitteschön.
Rüdiger Lenz, hallo Rüdiger, schön, dass du bei uns in der Sendung bist. Wo genau bist du denn jetzt gerade sozusagen gefangen?
Also ich wohne ja in Bessingen. Bessingen ist ein Ort in Kobbenbrügge und Kobbenbrügge gehört zum Landkreis Hameln-Pyrmont. Also eigentlich wohne ich in Hameln, sage ich immer. Das liegt in der Nähe von Hannover. Hameln, die Rattenfängerstadt, da kommt Merkel her. Nein, das ist ja ziemlich bekannt, diese Sage mit dem Rattenfänger. Ja, da komme ich her. Ne? Da wohne ich, da lebe ich.
Ja. Ja, Rüdiger, wie sieht derzeit denn so dein Alltag aus? Wir leben ja alle unter besonderen Umständen dieser Tage. Was ist bei dir so angesagt derzeit?
Also bei mir ist eigentlich relativ alles beim Alten. Ich bin ja Seminarleiter, mache Vorträge, mache Workshops im Sinne Nichtkampf, also Friedenstraining und so. Und da sind natürlich alle Aufträge eingebrochen und nach hinten verschoben. Also die finden jetzt auch nicht statt. Wahrscheinlich beginnt das wieder ab Mai, wenn Merkel denn will, wenn sie uns alle lässt. Aber ansonsten schreibe ich ja Artikel, mache Moderation für KenFM in der Sendung Empathie. Ich hoffe mal, dass das Anfang April weiterläuft, weil dann haben wir auch den Gast Ganser zum Beispiel dabei, der dann an dem Tag 3 Interviews übrigens macht, unter anderem bei mir. Ja, und ansonsten bei mir im Alltag, also jetzt privat, ne, läuft eigentlich alles beim Alten. Meine Frau geht einkaufen. Wir haben unsere Aufgaben halt geteilt. Sie geht einkaufen, weil sie öfter unterwegs ist als ich. Und sie erlebt halt ziemlich viele Dinge. Also da wird sie mal vom Regal weggeschubst, weil sie 2 oder 3 Tomatenmark-Tuben nimmt. Und wir können doch nicht so viele nehmen. Und sie erzählt mir das mit den Toiletten, Toilettenpapier, das überall fehlt und Regale leer geräumt. Ich selber erlebe das halt nicht. Aber ich erlebe, wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Dorf, wo 300 Leute nur leben, also wir haben ein Dorf, wo 300 Leute leben, viele haben halt Hunde. Und da geht man sich dann schon aus dem Weg. Früher ist man immer stehen geblieben, hat sich unterhalten und jetzt nickt man kurz mal und geht dann schnell weiter. So, ne? Aber ich selber habe überhaupt keine Panik. Null, ich habe keine Panik vor diesen ganzen Dingen, weil ich denke, das ist irgendwie eine andere Sache. Obwohl ich Risikopatient bin, ich habe seit meinem 12. Lebensjahr Asthma, also sehr starkes Asthma. Ich muss richtig Spray nehmen, habe auch schon mehrere Sensibilisierungen mitgemacht, die das Ganze gelindert haben, aber ich habe es immer noch halt, ne? nicht mal ganz so stark wie früher, wo ich dann jedes Jahr einmal in der Intensivstation landete. Das habe ich jetzt nicht mehr. Aber trotzdem habe ich keine Angst davor. Von der Natur her bin ich halt eben so, dass ich auch keine Angst vor dem Tod habe. Ich habe keine Angst vor dem Leben. Ich habe eigentlich vor diesen Dingen da keine Angst. Also ich lebe sehr, sehr angstfrei. So in dem Sinne. Ne? Ich nehme aber wahr, was die anderen halt eben wahrnehmen und bin da auch empathisch. Und wenn die das nicht wollen, dann mache ich natürlich diesen Abstand und so. Ne? Was jetzt gerade Sache ist. Aber ich selbst halte das für, ich privat halte das für völlig unnötig. So, weil Coronavirus für mich ist das sowas wie ein Influenza-Virus, dass der mutiert und mal gefährlicher wird und dann wieder sich stabilisiert. Das sind völlig normale Ereignisse. Das ist für mich kein Ebola-Virus oder Pest oder Typhus oder Cholera oder irgendwie so etwas. Weil privat für mich. Ne? Was andere dann denken, ist natürlich eine andere Nummer. Ne? Aber da passe ich mich halt an.
Du bist ja Verhaltenstherapeut, hast auch sehr viel mit Straftätern gearbeitet. Wie schätzt du denn aus psychologischer Sicht ein, das, was jetzt passiert? Jetzt werden Millionen von Menschen über Wochen oder sagen wir besser Millionen von Familien über Wochen zusammengesperrt. Glaubst du, das geht gut?
Nein, das geht nicht gut. Die Zeitungen berichten ja auch schon darüber, dass die Polizei öfter wegen häuslicher Gewalt einschreiten muss. Also die Leute sind ja gewohnt, dass sie sich auseinanderleben. Die Leute sind gewohnt, also Eltern sind gewohnt, mit ihren Kindern ein paar Minuten, wenn es hochkommt, ein paar Minuten, wenn es normal ist, ein paar Sekunden. Also so ist der Durchschnitt, glaube ich, 24 Sekunden reden die Eltern am Tag mit ihren Kindern und hauptsächlich davon sind, glaube ich, 85% nur Schularbeiten oder was macht die Schule und so. Ne? Jetzt ist man plötzlich familiär in einem ganz anderen Milieu und da sind ja viele gar nicht dran angepasst. Die meisten Menschen verdrängen ihre Probleme, ihre Konflikte und das bricht jetzt mit Sicherheit viele Orten auch aus. Also auf einmal habe ich eine Frau, was, die muss ich jetzt auch noch wahrnehmen? Was, die will mich umarmen? oder ich habe auch meine Bedürfnisse und so weiter. Oder die Kinder, ne? Also du hast ja kleine Kinder zum Beispiel und die können ja ganz schön kann man gedanklich ganz schön Karussell fahren, emotional als Eltern, wenn man da nicht ein gewisses Konflikttraining innerlich auch praktiziert. Ja, und das, glaube ich, hat das passiert. Aber der viel größere Schaden, also ich glaube, es gibt einen großen sozialen Schaden, den wird es geben. Aber was ich glaube, ist halt eben auch, dass es einen immens wirtschaftlichen Schaden geben wird. Also viele Unternehmen, ich mache Unternehmenstraining zum Beispiel, ja, also jetzt so. Und viele, viele Unternehmen, vor allem junge Unternehmen, die vielleicht erst ein Dreivierteljahr alt sind, die gerade anfangen, Fuß zu fassen, die haben keine Rücklagen für 3-4 Monate, sondern die leben in den Tag hinein und geben aus und nehmen ein und so. Ne? Und wenn die 4 Wochen lang nichts mehr haben, dann sind die so gut wie pleite. Und da kann es ruhig einen Fonds geben. Also ich traue dem Fonds zu, dass er sagt, ja, jetzt musst du aber 3-4 Jahre erstmal warten und dann musst du das und das und ganz ordentlich machen. Und welcher Unternehmer ist am Anfang 100% ordentlich? Da läuft vieles nebenher, um überhaupt überleben zu können. Da muss mir keiner erzählen, dass das nicht so ist. Ist halt so. Jeder fängt so auf diese Art und Weise irgendwie an. Also vielleicht nicht jeder, aber die meisten fangen an. Und da gehen eine Menge Leute pleite, da bin ich sicher. Also es wird auf der Börse nicht nur einen großen Verlust für viele geben, viele, ne, Mittelstand, aber viele kleine Unternehmen werden untergehen. weil die halt keine Rücklagen haben. Vielleicht betrifft das auch alternative Sender. Also ich denke auch drüber nach, ob ich nicht sage, ja, das und das Geld, das will ich jetzt erstmal nicht haben. Oder schenke es dir, mir ist das egal. Weil ich fahre ja mehrgleisig, also ich kann es mir leisten, sage ich mal so, ja. Ich fahre mehrgleisig, das habe ich in meinem Leben gelernt. Ich habe mit der Kampfsportschule angefangen, die habe ich über 20 Jahre, 30 Jahre gehabt. Und ich habe ja da auch ganz viel gemacht. Da habe ich auch schon Seminare gemacht, da habe ich auch schon Shows gemacht. Ich war in Events und so. Habe also immer mehrere Gleise gehabt, wo ich Geld verdient habe. Wenn mal eins einbricht, ist das nicht so schlimm für mich. Aber für viele ist es schlimm, wenn eine einzige Sache auch nur einbricht. Also die meisten alternativen Sender sind ja One-Man-Unternehmen, ne? Das ist eine One-Man-Show oder eine One-Woman-Show. Und wenn da was einbricht und YouTube zahlt nicht mehr oder weil die Leute nicht mehr richtig, vielleicht da nicht mehr hingucken oder so, oder die keine Gelder mehr haben, weil sie investieren müssen auch, ja, dann ist Schicht im Schacht, wie man so schön sagt, ne? Also ich kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr viele, da sehr, sehr viele Schaden gibt. Bei den Menschen ist es, die werden natürlich ja, ihre Konflikte und ihre Projektionsflächen wieder mal nutzen, damit sie in Streit geraten, was völlig normal ist, ne? Und die Leute, ja, die meisten Menschen leben ja in diesem System, in dem wir auch leben, Geld verdienen, alles verdrängen, Beziehung ist nicht viel wert, Produkte sind viel mehr wert, und wenn ich denn mal, was weiß ich, was machen möchte, dann kaufe ich mir 10 Sachen und dann geht es mir wieder besser oder so, ne? Aber die investieren das ja nicht in Beziehungen. Die meisten Menschen investieren ihr Leben nicht in Beziehungen.
Hast du denn eine?
Wir hatten ja vorhin schon Kathi V. auch in unserer Runde, und sie hat gesagt, dass es ihr und vielen vielleicht auch gut tut, mal rauszukommen aus diesem Hamsterrad, aus diesem permanenten Beschäftigtsein, sowohl beruflich als auch Konsum und dieser harte Takt, in dem wir alle leben. Siehst du auch Chancen in dieser Krise, dass es vielleicht auch manchen Menschen helfen kann, ein bisschen zur Ruhe zu kommen? Und siehst du vielleicht auch Chancen, aus dieser wirtschaftlichen Krise, die jetzt droht, auch dort vielleicht stärker rauszukommen, vielleicht gewisse wirtschaftlichen Parameter zu verändern, also das Zusammenleben der Gemeinschaft zu organisieren? Siehst du da auch Chancen, Möglichkeiten auf uns zukommen?
Ja, viele. Also ich sehe da viele Chancen. Aber Chancen ergreifen immer nur die Leute, die sie auch erkennen. Viele Leute erkennen weder Chancen noch Möglichkeiten. Die sehen nur Probleme. Viele Menschen sehen ein Problem und dann sind die im Problemmodus. Aber natürlich, Leute, die ein bisschen sich vorher auch schon Gedanken gemacht haben, die ein bisschen vorbereiteter sind, die werden darin Möglichkeiten und Chancen sehen. Also Krisen, ich sehe zum Beispiel Probleme immer als Möglichkeit, mich zu optimieren. Ich sehe das nie als Problem und dann bleibe ich im Sumpf. Also ich baue in der Hölle kein Hotel. Also ne, da kann man kann in der Depression sein, das geht allen Menschen mal so, aber bitte kein Hotel bauen. Sondern wieder raus und dann da oben irgendwas anderes bauen. Das heißt Möglichkeiten wahrnehmen. Also ich bin so getaktet, dass ich nur Möglichkeiten und sowas sehe. Aber ich weiß auch, dass ganz viele Menschen das echt nicht sehen. Also ich schreibe sehr viele Berichte über so etwas. Ich habe aufgehört, Berichte über sowas zu schreiben, Frank. Weil ich da echt die meisten Einfeindungen kriege von Leuten, wo die dann schreiben, du, die denken ja, ich bin Millionär oder ich bin irgendwie ein Großverdiener. Bin ich überhaupt nicht, ich bin ein ganz kleines Unternehmen. Ich verdiene so viel, dass ich gerade leben kann sozusagen. Ne? Aber die viele denken dann auf einmal, wenn ich sowas schreibe, ja, du kannst das ja sagen, du hast ja dies, du hast ja das. Und das stimmt aber nicht, das berücksichtigen ja gar nicht. Ich sage das, weil ich weiß, weil ich sehr viel Wert darauf lege, dass ich aus meinen Problemen heraus immer stärker hervorgehe. Das ist wohl mein Prinzip. So, aber viele Leute sehen da drin Snobismus oder Arroganz, wird mir dann vorgeworfen, wenn ich das schreibe. Ne? Und da habe ich aufgehört, viele Leute gerade darüber aufzuklären, dass das wirklich funktioniert.
Also ja,
aber du hast recht, Frank, da gebe ich dir recht. Also die Möglichkeiten sollte man sehen und muss man auch sehen. Und das ist wichtig, die zu sehen.
Du hast ja ein Buch darüber geschrieben, das Nicht-Kampf-Prinzip. Kommt das jetzt in der Krise sozusagen zur Geltung dieser Erkenntnisse? Du hast es ja jetzt auch gerade schon beschrieben. Du gehst, du machst sozusagen dein Weg und gehst mehr oder weniger den Widerständen aus dem Weg und versuchst an anderer Seite da eben das Beste draus zu machen, auch wenn das eben manchmal auch ein Kurswechsel um 90 Grad bedeutet.
Also die meisten Menschen interessieren sich nicht für praktizierten Frieden. Die meisten Leute, also das ist nicht kompatibel, das ist ein Friedenskonzept, das ist eine Friedenstheorie, die fast alle Theorien, auch Gandhi und wie sie alle heißen mögen, die sind da alle eigentlich drin involviert. Das ist ein großes Prinzip, ein bestimmtes Verhalten anzuwenden. Aber ich war ja auch jahrelang in der Friedensbewegung. Ich habe festgestellt, dass die Friedensbewegten sich überhaupt nicht um den Frieden kümmern, sondern dass das meistens ist, ich nenne sie Ego-Shooter, also sind ego-polierend auf dem Weg, ich. Und viele wollen dort ihre Sachen vermarkten, aber sie interessieren sich hauptsächlich für Geostrategien. Die interessieren sich nicht für kooperative Systeme. Also wenn ich zum Beispiel, ich ärgere manchmal prominentere Leute wie Markus Krall oder andere Leute, wo ich dann extra mal was reinschreibe, es gibt auch kooperative Gleichgewichte, weil ich habe auch eine Spieltheorie in meinem Prinzip entwickelt damals. Und ich wollte das wissenschaftlich machen. Da habe ich wirklich mathematisch nachgewiesen, systemtheoretisch, Spieltheorie nachgewiesen, dass kooperative Systeme den kampfbedrohten Systemen im Grunde genommen um Welten voraus sind, im Sinne von Ertrag, Verbesserung der Gesellschaft und Verbesserung der Selbstoptimierung. Selbstoptimierung ist jetzt in Anführungsstrichen, das heißt nicht höher, schneller, weiter, sondern sich für die Menschlichkeit zu öffnen und dort Präferenzen wie auch Optimierung zu finden. So, ne? Aber dafür interessieren sich die Leute nicht, weil es denen viel zu kompliziert ist. Weil wenn ich für den Frieden wirklich was mache, was das tun muss, dann muss ich sofort in die Praxis gehen, also in die Handlung. Wenn ich in die Geostrategie gehe, dann kann ich mich zurücklehnen und gucken und zuhören und sehen, ah, das und das. Und ich habe sofort Projektionsflächen. Der Böse, der Böse, der Böse, der Böse. Wenn ich aber in den Frieden gehe, muss ich zuerst einmal bei mir anfangen und muss ich in mir diese Dinge regeln. Und das ist Knochen, also harte Arbeit. Das ist ja Katharsis, ne? Selbstreinigung und so, die dabei eine große Rolle spielt. Und ich habe festgestellt, jetzt auf deine Frage nochmal wegen Nichtkampfprinzip, dass die Leute sich dafür nicht groß interessieren. Also das Nichtkampfprinzip ist auch ganz raus aus den Köpfen innerhalb der Friedensbewegung. Das war am Anfang, hat das einen großen Hype gegeben, weil wir wenig Redner waren. Ja, und viele Dinge, die es heute darin gibt, die hat es damals nicht so gegeben. Es war ja alles sehr direkt und man hat vor vielen Leuten gestanden, man war draußen und da hatten auch einen direkten Kontakt. Heute findet das alles über Internet statt, da kann man sich wieder zurücklehnen, hinter seinen Konflikten verkriechen und so. Aber interessiert die Leute nicht mehr. Also nicht kompetitiv interessiert die Leute nicht. Also im Großen und Ganzen. Ne?
Rüdiger, glaubst du nicht, dass viele Leute jetzt zwangsweise genau mit diesen Themen konfrontiert werden würden, dass sie gar nicht auskommen, dass sie sich mit diesen Problemen beschäftigen müssten, weil sie in der engen Wohnung zusammenstecken, weil sie gar nicht rauskommen aus dieser Enge und damit dann auch geistig? Wir haben neulich darüber gesprochen, was machen jetzt die ganzen Partygänger am Wochenende, was machen die ganzen Fußballfans, die ihr Leben lang nur um diesen Verein aufgebaut haben? Was passiert mit diesen Leuten jetzt und was denkst du denn, was das jetzt gesellschaftlich mit uns machen wird?
Also die Leute kommen schon in diese Richtung rein, aber das erste Hindernis, also ich habe genug, wirklich viele Therapien, Beratungen gemacht und so, mache die auch weiterhin. Und ich weiß, dass erstmal ist es so, jeder, der sich verändern möchte, muss zuerst einmal den Willen mitbringen. Also wenn du dich nicht verändern willst und ich zwinge dir aber eine Veränderung auf, wirst du mich als Feind akzeptieren. Also das wirst du auch so machen, geh mal weg und so, ne? Die Leute müssen freiwillig dahin kommen. Was passiert jetzt erst einmal mit der Gesellschaft, wenn sie in ihrem Haus verzwangt werden? Dann passiert erst einmal, dass ihre Konflikte ausbrechen. Und das ist erstmal ein schönes Bild, weil der andere ist schuld, dass ich so bin. Das ist das typische Gewalttäterprinzip. Du guckst so blöd. Also du bist schuld, dass ich dich jetzt schlagen muss. Und das ist im Haushalt ganz genauso. Du bist so blöd, weil ich jetzt diese blöden Gefühle in mir habe. Weil du so blöd bist. Du bist ja schuld. Du zwingst mich jetzt Staub zu saugen, weil du jetzt das machen willst. Also was weiß ich so. Die Kleinigkeit. Oder deine Zahnpasta ist wieder mal so und so. Oder deine Barthaare hast du nicht weggemacht. Und die Dusche muss ich schon wieder sauber machen. Das muss ich sonst nicht. Jetzt mach das. Also es kommt erst einmal das auf. Und dann geht es ja in den sogenannten Zweikampf. Ja, und der Zweikampf ist optimal für Projektionsflächen. Dann kämpft der eine gegen den anderen. Sie merken es aber gar nicht. Also die Leute, die da drin sind, merken es nicht. Die reagieren nur auf den anderen. Aktion, Reaktion. Wenn ich erst einmal in dieses Muster komme, was du, Robert, gerade gesagt hast, dann muss ich mir bewusst werden dessen, dass ich ein Teil dieses Systems bin, das gerade sich bekämpft und dass ich sage zu mir, ich muss meine Anteile lösen. Deine Anteile musst du lösen, ne? Robert muss jetzt seine Anteile lösen und Rüdiger muss seine Anteile lösen. Wir haben jetzt einen Streit. Dann ist es mir egal, was du machst, erst einmal, sondern ich muss meine Anteile lösen. Wenn ich meine Anteile löse, dann kann ich wieder auf dich zukommen. Löst du deine Anteile, kannst du auf mich zukommen. Dann entsteht auch eine nonverbale Sprache, die durch Gestik, Mimik entsteht, auf die ich wieder einwirken kann. Und dann wird was gelöst. Dann beginnt wieder was anderes. Aber ich muss dazu kognitiv bereit sein, das ist kein Reflex. der Streit, das ist oft Reflexhandlung und so, ne? Ich hau dir eine rein, verbal oder mit Faust oder was weiß ich. Das geht einfach so ab. Das geht schnell ab. Aber das andere, das Lösende, das ist kognitiv. Also dazu muss ich mir bewusst werden, dass es so ist, dass ich Anteile habe, dass ich auch ein Blödmann bin, dass ich auch manchmal das Arschloch bin. Das muss mir bewusst werden. Und nicht der andere, der das bekannte Spiel, du bist jetzt schuld. Nein, ich habe meine Anteile zu lösen. Mit Schuld und Unschuld hat das erst einmal gar nichts zu tun. Also in meiner Therapeutenarbeit gibt es das Wort Schuld gar nicht. Das ist gleich wieder, dann bin ich ja gleich im Zweikampf. Ne? Du bist schuld, dass ich so bin, oder? Das ist scheiße.
Ne? Mensch, Rüdiger, du bringst das wirklich so gut rüber. Du solltest vielleicht auch, oder vielleicht machst du es auch schon, echt online jetzt auch so Kommunikationsworkshop machen, Aggressionsabbau oder sowas. Die Leute brauchen das. Das ist echt
gerade jetzt.
Ich mache das ja auf Seminaren so, ne? Und ich habe wenig Zeit, das im Internet zu machen. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit Menschen, also direkt mit Menschen, als jetzt virtuell in diesem Raum. Ich habe ja meinen Nichtkampf, ich habe auch einen YouTube-Kanal, so einen kleinen, aber den habe ich halt aufgehört. Weil ich mache ja, was du gerade sagst, das habe ich ja angefangen. Und ich habe ganz viele Sachen da aufgesprochen. Aber wie viele Klicks kriege ich denn? 1.000? 700? 2.000 in 3 Jahren? Die Leute kommen da nicht freiwillig drauf. Das sind immer nur sehr wenige. Aber es gibt halt durch alle möglichen Sachen, die ich im Internet mache, sehr viele, die hier anrufen und dann irgendwann hier sitzen. Und dann sagen, ich muss mal zu dir oder so. Das gibt es schon sehr, sehr häufig. Das ist sehr häufig. Und das mache ich sehr, sehr gerne. Ich arbeite sehr gerne, also vis-à-vis mit Menschen zusammen. So. Das finde ich richtig klasse, als jetzt virtuell, weil virtuell, da kann man ja, gibt es viele aus. Ich mache Beratungen über Skype, weil die Leute rufen an und ich sage denen immer, nein, mindestens Skype. Du wohnst in München, ich kann nicht zu dir kommen, du nicht zu. Das ist viel zu teuer, wenn du noch ein Hotel und so weiter. Das machen wir nicht. Aber über Skype, weil ich muss die Mimiken, die Gestiken, die muss ich sehen. Mhm. Sonst am Telefon mache ich gar nichts.
Naja, vielleicht ist ja jetzt die Zeit, dass viele Leute eben auf solche Dinge zwangsweise gestoßen werden und dann auch suchen, verzweifelt suchen. Also wer da etwas sucht, Rüdiger Lenz ist der Name. Rüdiger, vielen Dank für diese Einschätzungen. Also ich bin froh, dass du das wirklich auch so auf den Punkt bringst und dass den Leuten das auch mal der Spiegel vorgehalten wird, was jetzt eigentlich passieren wird und dass es da aber auch Lösungen gibt. Also ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute und ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen können.
Darf ich noch kurz was sagen?
Ja, natürlich, klar.
Zum Schluss, ganz kurz. Also es wäre schön, wenn die Leute nicht in Panik kommen, sondern wenn sie dies als Chance nutzen, um in ihre Kraft zu kommen, in ihre Energie zu kommen. Das wäre total wichtig. Und wenn sie in Konflikte geraten zu Hause, dass sie sich zuerst einmal auf sich selbst besinnen und nicht den anderen als Projektionsfläche für Schuld oder Unschuld nutzen, sondern einfach nur sagen, ich bin auch unschuldig, weil ich bin ja so geworden, aus welchen Gründen auch immer meine Eltern mich so erzogen haben. Ich habe auch meine Defizite, meine Macken, aber ich muss erst einmal bei mir anfangen. Fangt bei euch selber an, anstelle den anderen erst einmal als Schuldigung zu empfinden.
Wunderbar.
Ja.
In diesem Sinn, danke. Bis bald.
Bis bald. Ciao.
Tschüss. Ciao. Danke,
ciao.
Ciao.
Ja, an der Stelle vielleicht nochmal, weil es auch gerade Thema ist. Du hattest am Anfang der Sendung schon mal Spanien ganz kurz erwähnt. Spanien entwickelt sich ja ganz langsam irgendwie so zu einem zweiten Italien. Und jetzt war auch die Nachricht, spanische Patienten fliehen aus Krankenhäusern. Und haben damit eine unnötigerweise Riesenarbeit für die Sicherheitsbehörden zusätzlich noch in Gang getreten. Und hier steht, allein in den vergangenen 24 Stunden musste die Polizei zudem 80 verantwortungslose und unsolidarische Personen festnehmen und so weiter und so fort. Also in Madrid oder in Spanien generell scheint sich die Lage auch zuzuspitzen. Unabhängig von dem Coronavirus, weil offensichtlich die Leute immer mehr am Durchdrehen sind. Und ich habe manchmal irgendwie so das Gefühl, wenn man jetzt so von einem Corona-Infizierten spricht, dass es da bei manchen Leuten irgendwie so eine Assoziation zu Walking Dead irgendwie hat. Dass das Zombies sind, die hochinfektionös sind irgendwie. Also habt ihr das Gefühl, das könnte vielleicht hier und da auch der Fall sein, dass man durch die völlig übertriebene Darstellung dieses Grippevirus, ja, dass es da bei manchen Leuten wirklich, die eben eigentlich mehr oder weniger in so einer postapokalyptischen Science-Fiction-Welt leben, weil sie sich da eben diese ganzen Serien am Stück in den letzten Jahren immer alle reingezogen haben, oder Amerikaner horten Waffen. ja, wegen diesem Coronavirus. Glaubt ihr, das ist möglich, dass es Menschen gibt, die sich jetzt wirklich auf so ein apokalyptisches Endzeit-Szenario vorbereiten, weil sie nicht mehr zwischen einem Corona-Infizierten und einem Zombie unterscheiden können?
Klar. Also den ersten Teil deiner Frage würde ich klar mit Ja beantworten. Ja. Es gibt Leute, und es werden relativ viele sein, die sich auf so ein apokalyptisches Szenario vorbereiten. Aber ich glaube, bei den wenigsten ist es wirklich jetzt direkt die Angst vor diesem Virus, weil dafür ist es nicht erschreckend genug. Es ist eben nicht die Pest. Aber Menschen haben Angst, dass vielleicht die staatliche Ordnung zusammenbricht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also die Nachrichten, die wir aus dem Großraum Madrid bekommen, aus Spanien, die sind schon zutiefst beunruhigend. Ja. Ich meine, ihr habt das ja gehört, es ist keine schöne Geschichte, wir sollten es vielleicht trotzdem erwähnen. Das spanische Militär ist jetzt schon unterwegs und die desinfizieren gewisse Bereiche und auf der Prioritätenliste sind auch Altenpflegeheime, Seniorenheime. Und tatsächlich hat man in mehreren Seniorenheime, haben die Soldaten, die dort reingehen, haben dort Zustände vorgefunden, wo die alten Leute nicht mehr betreut werden. Da ist einfach keiner mehr, der die betreut. Und es geht schon so weit, dass manche im Sterben liegen, manche schon gestorben sind und keiner kümmert sich mehr drum. Es ist in dem Bett neben dir liegt halt einer, der ist schon seit einem Tag tot. Und also das sind Zustände, wenn man das hört, das klingt ja wirklich alarmierend. Und es gibt da verschiedene Gründe dafür. Zum einen eben heißt es wohl, dass das Personal, viele von dem Personal einfach ihren Job verlassen, weil sie sagen, ey, wir kriegen keinerlei Schutzausrüstung, wir haben noch nicht mal Masken, wir haben keine Gummihandschuhe mehr, jetzt kümmere ich mich um meine Familie, ich kündige den Job ab sofort. Das ist das eine. Zum anderen scheint es da auch so, ist ganz genau, habe ich es nicht verstanden, weil ich forschte in spanischen Medien und muss mich so auf Google Translator verlassen. Das andere scheint so, dass es da ein bisschen komische Regelungen gibt auch, also rein bürokratisch. Wenn dort jemand stirbt, dann muss ein Arzt kommen, der den Tod bestätigt und erst dann können die irgendwie tätig werden. Es kommt aber da kein Arzt mehr oder der kommt erst nach 2 Tagen und auch der Bestatter kommt erst nach 2 Tagen, sodass da solche Zustände sind. Und ich frage mich dann schon, also das klingt wie aus so einer Dystopie, dass es in mehreren Seniorenheimen solche Zustände gibt. Und ich frage mich, ob das nicht Anzeichen sind von so etwas wie Staatsversagen. Weil ich denke mir, da muss ja doch irgendwo ein Heimleiter sein, irgendeiner, der die Verantwortung hat. Und der kann doch nicht einfach sagen, ich gehe jetzt, sondern der ist ja dann auch justiziabel, der wird da zur Rechenschaft gezogen werden. Der wird doch irgendwas machen. Und wenn es dann der Notruf ist, dann rufst du die Polizei und sagst der 110, hallo, ich bin hier Heimleiter in dem Seniorenheim, ich habe hier ein massives Problem, schick mir die Feuerwehr, schick mir irgendjemand. Und das wird er bestimmt gemacht haben, aber scheinbar, das mutmaße ich jetzt, aber der Verdacht ist halt da, dass da gewisse Grundstrukturen schon massiv erschüttert sind. Und das muss ich sagen, das finde ich schon heftig, weil okay, das Ausmaß ist schon groß, aber das kann ja noch viel, viel, viel schlimmer werden. Und es drohen ja insgesamt uns Menschen noch viel schlimmere Dinge, als was jetzt gerade Madrid ist. Es ist ja keine Bomben, es ist ja kein Krieg dort. Ja? Und dass da scheinbar die Strukturen so fragil sind, dass die so leicht einzufallen drohen, das finde ich ja schon erstaunlich. Ja.
Und vor allem, wir sind jetzt erst seit 2 Wochen ungefähr in dieser Situation und wir reden ja alle von ein paar Monaten, wo das so weitergeht. Heute im Radio kam eine Meldung, dass also ein massiver Pflegenotstand bevorsteht. Also ich rede jetzt gar nicht coronamäßig, sondern Altenpflege und Krankenpflege. Es gibt ungefähr 300.000 osteuropäische Pflegekräfte in Deutschland. Davon sind 90% schwarz angestellt. Das ist illegal, aber das deutsche System braucht es. Ist genauso wie in Amerika. Ohne die illegalen Immigranten aus Mexiko würde das ganze System auch gar nicht mehr funktionieren. Von denen sind jetzt aber die meisten nach Hause gefahren. Oder kommen nicht mehr. Das heißt also, innerhalb der nächsten 14 Tagen, also so war es jetzt die Stimme von diesem Vorstandssprecher da von irgendeiner Vereinigung aus dem Pflegestand, der hat gesagt, in den nächsten paar Wochen haben wir 200.000 Menschen in Deutschland, die nicht mehr adäquat gepflegt werden können, weil die Pfleger nicht kommen. Das heißt, die müssen entweder in ein Altenheim oder in ein Krankenhaus. Altenheime sind alle voll. Krankenhäuser haben keine Kapazität, weil jetzt alles für Corona freigeschaufelt wird. Also so eine ich bremse, ich bin nicht der Panikmacher, aber das ist eine Entwicklung, die wird auf uns zukommen in der nahen Zukunft, also die nächsten 2 bis 4 Wochen spätestens. Ja, und ich bin gespannt, wie das zu diesem ganzen Reigen von anderen Aktivitäten und Geschehnissen dazukommt. Also wird dadurch nicht einfacher werden wahrscheinlich.
Ja, dazu kommen ja, dass irgendwie die Krankschreibungen ins Exorbitante geschossen sind, weil natürlich jetzt wird eine ganze Menge Menschen, wird jetzt Homeoffice verordnet, aber es gibt natürlich die ja, sogenannten wichtigen Berufe, ja, die jetzt ihre Kinder immer noch in die Notbetreuung schicken können, also die für Infrastruktur wichtig sind, die Supermärkte bedienen und so weiter und so fort. Da gibt es halt wahnsinnig viele Krankschreibungen, menschlich vielleicht auch nachzuvollziehen. Und dazu, wie du eben gerade beschrieben hast, war jetzt auch das Problem zum Beispiel, dass es viele tschechische Pflegekräfte gibt, die in Ostsachsen arbeiten und die pendeln halt zwischen der Tschechei und Deutschland hin und her. Und da wird ja jetzt auch die Grenze zugemacht. Da hat der sächsische, diese sächsische Landesregierung noch versucht, die tschechischen Pflegekräfte mit Geld zu locken, dass sie sozusagen jetzt, bevor alles dicht gemacht wird, sich für den deutschen Boden entscheiden. Dann müssen die hier natürlich auch wieder untergebracht werden und so weiter und so fort. Ich glaube, 40 Euro pro Tag war das Angebot. Ja, weiß ich jetzt nicht, wie das für einen tschechischen Angestellten, ob das jetzt wirklich so lukrativ ist oder ob der sich denkt, nee, da bleibe ich lieber zu Hause bei meiner Familie und Umgebung. Also das wird das Problem auch noch verstärken, zumindest für uns. Ja. Auf der anderen Seite kann man sagen, ist ja gut für die Tschechen, wenn die dafür ein paar Pflegekräfte mehr haben, weil die tschechischen Pflegekräfte jetzt nicht mehr nach Deutschland dürfen und quasi nichts zu tun haben. Also im Endeffekt geht es ja um Menschen, egal ob um Deutsche oder Tschechen. Es ist ja gut, wenn geholfen wird, wo Hilfe benötigt wird. Ja, aber es spitzt sich alles weiter zu.
Schlimm an der Geschichte, und ich glaube, das ist auch die Lektion aus Spanien, ist, dass dort die Menschen, die in diesen Pflegebereichen arbeiten, dass die sich halt komplett alleine gelassen fühlen von der Regierung. Hey, ich weiß jetzt auch nicht, wie effektiv wirklich so Gesichtsmasken sind und so weiter. Ja. Aber das wäre mal ein Zeichen, was diese Leute vielleicht, deren Psyche ein bisschen beruhigt. Weißt du, wenn die von der Regierung wenigstens solches Equipment bekommen würden. Ja, aber das... Da zeigt sich für mich auch tatsächlich ein Versagen. Ich meine, wenn die Leute in den Pflegeheimen, wenn dort die Gummihandschuhe ausgehen, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und das dürfte doch jetzt mittlerweile, wie lange haben wir jetzt diese Krise schon? Also auch in Europa. Wie lange sagen uns jetzt schon die Medien und auch die Virologen, hey, es ist absolut ernst. Und wir haben immer noch einen Mangel an Gummihandschuhen. Wir haben einen Mangel an Gesichtsmasken. Hey, heute ist die Nachricht gekommen, dass in Kenia, muss man sich mal überlegen, in Kenia 6 Millionen Gesichtsmasken verschwunden sind auf dem Flughafen, die für Deutschland bestimmt waren. Und jetzt da in Deutschland wieder zu wenig sind und deswegen wir wieder keine an die Italiener weiterreichen. Und da frage ich mich, ja, was ist denn eigentlich los? Ich meine, müssen wir jetzt die Gesichtsmasken, sind wir da abhängig von Kenia? Das ist doch kein Hexenwerk, also solche Gegenstände herzustellen. Wir sind schon wochenlang in dieser Krise. Und ich meine, irgendeiner in Europa müsste doch jetzt gecheckt haben, okay, wir brauchen wahrscheinlich in der nächsten Zeit ein paar Masken. Ob die jetzt helfen oder nicht, aber allein schon die Leute zu beruhigen, die Leute, die in Supermärkten arbeiten, die an der Tankstelle arbeiten, die im Gesundheitswesen arbeiten. Und es ist ein Mangel an solchen Masken, das kann doch nicht sein. Ich meine, ey, solche Sachen können wir doch innerhalb von wenigen Tagen millionenfach herstellen, wenn wir wollen. Da, weißt du, die Staatsführer, die kommen mit markigen Worten, nous sommes en guerre, aber dann werden noch nicht mal solche Dinge freigesetzt. Ey, früher ist mal erst geheißen, wir sind im Krieg, damit die ganze Wirtschaft umgestellt. Jetzt bräuchten wir nur ein paar also Gesichtsmasken und ein paar Gummihandschuhe und Desinfektionsmittel. Und solche Dinge sind in Europa knapp, dass es dann nicht mehr geteilt wird und gehortet wird. Ey, also das ist für mich auch einfach, da regiert doch das Chaos. Ich meine, da muss doch irgendwo mal Vernunft sein, ne?
Ich finde es auch interessant, wie jetzt, wir hatten es auch in der letzten Sendung schon angesprochen, dass Alkohol knapp werden könnte, zumindest die Spirituosen. Bier wird natürlich weiterhin gebraut werden können und Wein wird auch gekeltert werden können, aber die harten Spirituosen, die werden knapp, denn Jägermeister und auch, glaube ich, irgendein anderer großer Verein hat jetzt beschlossen, sehr viel Ethanol zu spenden oder eben gleich Desinfektionsmittel aus ihren Lagern. Und ich frage mich, warum die das machen. Machen die das jetzt, weil sie sozusagen hilfsbedürftig sind? Ja, das ist ja erstmal super. Ja, die wollen helfen, stellen das zur Verfügung, ist ja erstmal klasse. Ja. Natürlich hat es auch einen gewissen Werbeeffekt, ja, aber es sei ihnen ja gegönnt. Oder ist das vielleicht vorauseilender Gehorsam, weil man weiß, dass mit dem Infektionsschutzgesetz, was jetzt nochmal nachjustiert wird, die Möglichkeit bestünde, sowieso alles zu beschlagnahmen, was die haben?
Ja, durchaus möglich, ne?
Also da kann man ja schon mal quasi einen kleinen Teil seines Lagers sponsern, um dann in ein paar Wochen, wenn die große Beschlagnahmungswelle losgeht, nicht ganz oben auf der Liste zu stehen. Mhm. Könnte auch sein.
Mhm. Boah, wie bizarr, echt, wovon reden wir hier eigentlich? Leute, lasst uns unseren letzten Gast noch mit reinholen und der hat uns bestimmt auch einiges zu erzählen, wie es in seiner Welt ausschaut und ich sage, bitteschön. Dann sagen wir an dieser Stelle herzlich willkommen in unsere Runde der Dominik Görlitz. Hallo Dominik, wo bist du denn gerade?
Ja, ich bin da, wo ich die letzte Zeit immer bin, in meinem Office und bin gerade letztens im Abschluss meines neuen Buchprojektes, habe gleichzeitig die letzten Wochen hier in Chemnitz meine Ausstellung für Braunspetra vorbereitet, die wir in gleicher Weise in wenigen Wochen auch in Bulgarien installieren werden, da wo wir Abora 4 gebaut haben. Und kann sagen, insofern bin ich eigentlich bis jetzt ganz gut durch diese wirren Tage gekommen.
Wie gehst du um? Du hast mir ja auch immer gesagt, wenn wir die letzte Zeit immer miteinander gesprochen haben, du kommst eigentlich gar nicht mehr hinterher, mal irgendwie deine ganzen Forschungsergebnisse und die ganzen Expeditionen, die du gemacht hast, mal irgendwie zu verdauen, zu verarbeiten, vielleicht zu Papier zu bringen. Das ist ja jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt dafür.
Ganz genau so ist es. Also ich habe im Grunde genommen das gesamte Material von Abora 3, aber natürlich noch viel mehr Abora 4 jetzt aussortiert, evaluiert, die schönsten Bilder gesichtet, um das alles in unsere neue Abora 4 Buch zu stecken, was also in den nächsten Tagen ja auf dem Markt verfügbar wird. Ich habe also den Weltbuchverlag aus Dresden gewinnen können und das ehemalige Kinderbuchdruckwerk, also Sachsendruck in Plauen, die also diese vielen schönen Kinderbücher produzieren, auch unter anderem für Ravensburger diese wunderschönen Passe, die deutschlandweit verkauft werden. Und das war mir eigentlich ein wichtiger Anspruch, damit die Erkenntnisse und das, was wir im Zuge dieser Argonauten und der eisenverarbeitenden Pyramidenbau in Ägypten gelernt haben, das eben zu verewigen, um eben diese Story die nächsten Jahre zumindest unter die Leute zu bringen. Weil Wissenschaft lebt ganz sehr vom Wissen verbreiten und dann schafft Wissen auch Erkenntnisse.
Also ich merke schon, du hast dich, glaube ich, noch nicht infizieren lassen von der Corona-Krise. Du steckst noch voll in deinem Element.
Ja, also du, wenn du mich so fragst, da muss schon viel passieren, denn Abora ist ja nun die Schutzpatronin der Reisenden und Handelnden und insofern bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass ich da unter einem guten Stern wandle.
Du hast ja auch Kontakte in aller Welt, Dominik, und kennst wirklich Menschen aus den verschiedensten Ländern und Kulturräumen. Du bist selber so viel rumgereist. Bist du auch jetzt vernetzt und wie sehen das die Menschen in anderen Ländern, Bekannte von dir? Ich meine, wie spricht man über Corona? Hilf uns mal ein bisschen so aus unserer mitteleuropäischen Blase mal rauszukommen.
Also ich hatte gerade dazu heute ein sehr interessantes Gespräch mit dem Engländer, dessen Sohn bei mir bei Abora 4 mitgefahren war. Simon Rose heißt der gute Mann und der ließ sich also sehr angenehm und vor allem sehr optimistisch über vor allem das deutsche Verhalten aus, wie sich also die Bundesregierung verhält und wie sich derzeit zumindest die Entwicklung von außen betrachtet in Deutschland abspielt, wo ich sage, ja, klar, der Schutz der Bedürftigen muss da an vorderster Reihe stehen und es ist evident, dass dieser Virus vor allem ältere Menschen und Vorerkrankte befällt. Insofern konnte ich da Simon nur zustimmen und es ist natürlich schön zu sehen, wie andere über uns reflektieren. Insofern kann ich nur sagen, ich habe da ein sehr großes Feedback, weil ich auch viel mit Amerikanern zu tun habe, Stichwort Abora 3, wo ich also sehr viel in den letzten Wochen mit Amerikanern telefoniert habe, die mehr aus dem demokratischen Bereich kamen, nicht so sehr Republikaner, die eben das Wirken von Donald Trump in meinem Beisein am Telefon oder unter Skype sehr kritisierten. Wo ich nur sagen kann, ja, ich meine, gut, der Herr Trump, der lässt sich natürlich vortrefflich streiten, ob es nun Segen oder Fluch ist. Aber in den Gesprächen, die ich mit Ausländern fast wöchentlich, man kann fast sagen, nicht jeden Tag, aber doch mehr als einmal die Woche führe, blickt man eigentlich sehr, ich will nicht sagen neidisch, aber doch ein Stück weit positiv auf Deutschland, wie sich das Krankheitsgeschehen verhält und wie sich eben unsere Maßnahmen gestalten. Ich möchte da nicht zynisch sein oder so, sondern hier geht es eben um die Abwägung zwischen zweckmäßig und unzweckmäßig. Und von außen betrachtet sagen meine Wirtschafts- und Wissenschaftskontakte, dass sich Deutschland da vorbildlich verhält.
Wow, also.
Ja.
Das ist mal. Inwiefern kannst du da noch ein bisschen näher drauf eingehen? Also meinst du jetzt damit, dass wir jetzt hier noch keine Ausgangssperre größtenteils haben, dass bei uns noch die Wirtschaft, anders als in Italien, noch einigermaßen läuft? Oder was meint man ja, da sag konkret?
Das ist ja was, ihr habt mich ja gefragt, was die von außen sagen. Und das ist eigentlich, was sowohl aus Amerika als auch aus England in den letzten Tagen zu mir über digitale Medien rübergeschwappt ist. Ich meine, die Frage ist eben, gerade ich habe selber in dem Flieger gesessen, 2003, 2004, da musste ich zu einem Vortrag nach New York. Da habe ich im Abteil mit jemandem gesessen, der an SARS infiziert war, der also auch aus dem Flugzeug auf einer Trage dann rausgeholt wurde. Wir mussten alle Schreiben ausfüllen und glücklicherweise habe ich nie wieder was davon gehört. Aber ich sage mal, da war ich in dem Moment auch schon ängstlich. Wenn es dich selber betrifft, ist Emotion, Angst eine ganz andere Komponente, als ob man von außen als nicht infiziert auf das Thema guckt. Und deswegen muss man eben wirklich sehen, was sind die Fakten, was sind emotionale Angstwiderspiegelungen. Und ich meine, das ist eben, wo eben die Spreu sich vom Weizen trennt. Ich stecke nicht so tief wie das Robert-Koch-Institut oder andere in den Zahlen. Ich meine, man muss das Ganze eben einfach versuchen, objektiv zu betrachten. Klar ist, dass wir eben einen Test haben, der eben neuerdings diese Corona-Infizierten identifiziert. Die Frage ist nur, das sind aber keine Dinge, die ich diskutiere, sondern die unter Virusexperten diskutiert werden. Detektiert der jetzt die Corona-Viren, die schon immer da waren, oder nur die neuen, diesen Covid-19, um den es ja tatsächlich bei der Epidemie geht? Sind diese neuen Fälle, diese aggressiven Fälle in Italien nicht vielleicht einer Mutation geschuldet, warum der Virus dann dort so aggressiv agiert? In Mitteleuropa, ich sag mal Niederlanden oder Deutschland eben scheinbar nicht so aggressiv. Das sind Dinge, das werden wir erst in der Zukunft herausfinden. Ich habe vor 3 Tagen mit einem Unternehmer gesprochen, der hat die SARS-Viren, der hat so Impfstoffe produziert, das ist ein Arzt, ein Unternehmerarzt, der eben aber dieses Mal nicht beteiligt ist. Und er sagt eben, das ist schon ein Sonderfall und der ist nur Mediziner und ist in diesen Branchen tätig. So richtig wird das Ganze erst zu Ende gehen, wenn wir wirklich einen wirksamen Wirkstoff haben. Und das sind alles Dinge, wo wir jetzt den Ball flach halten müssen. Und man muss eben schauen, was ist hier zweckmäßig und unzweckmäßig, viruspolitisch die Ökonomie auf Dauer runterzufahren. Ich denke, das überlebt weder Deutschland noch Italien. Das muss man einfach schauen. Reichen die Maßnahmen aus? Wie entwickeln sich die Zahlen in den nächsten 2 Wochen? Ich denke, davon wird es vor allem abhängen. Weil wenn man eben epidemiologisch merkt, dass es gar nichts bringt oder dass es doch was bringt, deswegen muss man einfach Zahlen, Daten, Fakten haben. Und da muss man jetzt einfach mal 10 Tage warten und schauen, greift das auch nicht? Es gibt ja andere Wege, Holland zum Beispiel macht ja genau den umgekehrten Weg, dass sie die Alten, die scheinbar, die Geschwächten wirklich regelrecht internieren, von der Bevölkerung abhalten und man sich im Land frei bewegen kann. Ich denke, dass auch das ein Konzept ist, dass man die Grundimmunisierung herstellt im Land, weil der Coronavirus, es ist ja wirklich nichts, was völlig neu ist. Da muss man wirklich mal bei den Fakten bleiben. Und da kann ich nur sagen, bitte, liebes deutsche Volk, nehmt euch an die Hand. Es ist eine Sondersituation. Und vielleicht haben wir ja Glück, dass in wenigen Tagen, ich sag mal, man muss es einfach bis Ostern abwarten. Und dann muss ich eben zeigen, ob die Maßnahmen greifen. Und wenn sie nicht greifen, muss man sich was anderes überlegen. Was wirklich gefährlich werden wird, ist eben die ökonomische Frage. Und da zielt ja auch deine Frage hin. Für mich, wenn ich nur über mich rede, und das ist der Einzige, den ich fragen kann, bis jetzt geht es mir dann Buchschreiben und Ausstellungen vorbereiten gut. Aber all meine Vorträge sind weggebrochen, all meine Kongresse sind weggebrochen. Meine Sonderausstellungen, die ich in Vorbereitung hatte und habe, sind auf unbestimmte Zeit verschoben. Da muss ich wirklich sehen. Ich hoffe, dass da die sächsische Landesregierung für Kleinst- und Kleinunternehmer schnell aktiv wird, ohne im Wust der Bürokratie ja, eben auch zu versumpfen, stecken zu bleiben. Weil ich habe keine Abteilung mit 30 Büroangestellten, die 11 Seiten Anträge mit steuerlichen Bestätigungen letzten Endes abarbeiten können. Das ist für Kleinunternehmer unmöglich, diese bürokratischen Hürden zu springen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. In meiner Redneragentur sind alle Rednerbuchungen bis auf Weiteres aufgehoben. Also wir sind da schon in einer ökonomischen Krise. Die kommt nur zeitversetzt. Also das ist bei all den Förderprogrammen, die jetzt laufen, wird die Rechnung erst am Ende gestellt und die kommt zeitversetzt. Deswegen plädiere ich dafür, eben wirklich mal 10 Tage die Füße stillzuhalten, zu gucken, was passiert. Klar ist natürlich auch, man kann so einen Shutdown oder so ein Land ökonomisch nicht länger als vielleicht 3-4 Wochen stilllegen. Danach ist es bankrott, egal wie viel Geld man druckt.
Aber Dominik, ich würde dich gerne einen Gedanken fragen, und zwar eher von der philosophischen Art. Du bist ja eher, bist ja Biologe und Archäologe und Abenteurer und Entdecker, aber ich habe dich kennengelernt als ein Mann, der zu tiefen Gedanken fähig ist. Und wenn du jetzt mal beachte oder versuch uns mal deine Sicht der Welt 2020 zu schildern, was das macht mit uns als Menschheit. Wir haben jetzt mit verschiedenen Gästen gesprochen heute und jeder hat so seine Idee gebracht, und dass das uns auch mal gut tut, wenn die Welt zu einem Stillstand kommt. Die Natur scheint sich zu verbessern, der Himmel ist kristallblau, das Meer erholt sich relativ schnell, die Delfine kommen in den Hafen in der Adria zurück, und also man spürt richtig, wie die Natur durchatmet. Und was denkst du, was das mit uns Menschen macht, wenn das, sagen wir mal, wenn das jetzt noch Wochen und ein paar Monate vielleicht weitergeht? Du hast die Welt gesehen, wie sie ausschaut. Du bist durch die ganze Welt gereist, über die Ozeane. Was vermutest du, was jetzt passieren könnte?
Ja, also ich habe es schon mal gesagt heute, Prognosen sind immer schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Das kann man so schwer, das kann man einfach nicht so sagen. Also ich habe vorgestern am Hafen, sowohl in Istanbul als auch in Kasch, Delfine gesehen, dafür brauchten wir kein Coronavirus. Außerdem ist der Himmel so schön blau, weil wir zurzeit ein Skandinavien hoch haben, was uns die Wolken wegputzt. Also da muss man einfach die Pferde im Stall lassen. Man muss schauen, wir gehen natürlich, und nicht erst durch Corona, in harte Zeiten. Ich meine, unsere Ökonomie, das war vorher schon klar, wird nicht sich unendlich steigern lassen, bis der Himmel das Limit ist. Es war klar, dass sich da auch ohne Corona die Weltwirtschaft ein bisschen zusammenraufen muss, neue Lösungen zu finden. Was eben klar ist, und das ist für mich ein Thema, was völlig unterbelichtet ist, neben dem Klimathema, dem Energiethema, ist das Weltfriedensthema. Wir sind nicht ohne Grund auf den T-Shirt Sailing for Peace gesegelt. Wir sind jetzt 75 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich denke, die Sicherung des Weltfriedens sollte für mich als Historiker oberstes Gebot sein. Frieden ernähret, was Krieg verzehret. Dieser alte Spruch, ich weiß nicht, wer ihn gesagt hat, ist nach wie vor aktiv. Und wenn ich sehe, ja, wie sich gerade in unserer unmittelbaren Nähe, sei es Türkei, Syrien, sei es Russland, Amerika, was sich da zusammenbraut, das macht mir mehr Sorgen als gegenwärtig diese Pandemie, die sich möglicherweise anbahnt. Weil wenn wir den Weltfrieden aufs Spiel setzen, da sehe ich zurzeit das größte Potenzial, dass wir uns in schwerste Gefahr bringen. Insofern ist für mich, sind die anderen Themen zwar auch bedeutsam, aber wir sollten alles daran tun, eben Internationalismus, aber auch Völkerverständigung eben mehr zu fördern, auch den Dialog mit den scheinbar verfeindeten Parteien zuzulassen. Mhm. Wir sitzen ja in Deutschland quasi in der Mitte zwischen den einen und den anderen. Und wir können eigentlich sowohl gut mit Amerika als auch aus unserer Geschichte heraus recht gut mit Russland. Vielleicht sollten wir genau diese Chance eben nutzen, zu verständigen, einzuladen. Deswegen haben wir auch einen Amerikaner und einen Russen auf dem Floß mitgenommen, was ich auch in meinem Buch beschreibe. Ja. Und das auf der ISS klappt mit den Russen und den Amis und bei uns auf der Abora, warum nicht auf der richtigen, realen Welt?
Übrigens, habt ihr mitbekommen, dass der ehemalige russische Präsident, der sowjetische Präsident Gorbatschow, einen flammenden Appell für Frieden gehalten hat vor kurzem, das komischerweise in den deutschen Medien so gut wie gar nicht erwähnt worden ist, obwohl Gorbatschow ja Gorbi damals, der hat ja quasi die Wiedervereinigung mit ermöglicht, und damals wurde der gefeiert als fast Nationalheld, und so plötzlich das Schweigen im Walde. Wie erklärst du dir das?
Ja, was soll ich mir da erklären? Da haben andere ihren Anteil dran, aber das ist eben das Problem der, sag ich mal, vielen globalisierenden Faktoren, wo wir als kleine Deutsche in der Mitte eben nicht mehr festlegen, was Hype und Hip ist. Und dass man eben in 2+4-Vertrag außer Acht lässt, was sich hier gerade in Europa abspielt, wo ich sagen muss, war irgendwie alles anders ausgemacht, Anfang der 90er. Und nur über das Thema Osterweiterung der NATO kurz anzutippen, warum wird darüber nicht geredet? Und das ist nur eine Facette des Ganzen. Ich meine, auch die Rolle Amerikas ist ja nicht immer nur böse gewesen. Ich hatte vor 3 Jahren eine Unternehmerreise in Fort Worth in Dallas, wo wir bis tief in die Nacht diskutiert haben, auch über die Rolle Amerikas. Da muss man auch mal ein bisschen zurückgucken, und da hilft eben Geschichte. Amerika hat auch ganz viel Gutes gerade hier in Europa. Und wo ich sage, das sind Dinge, die müssen alle aufs Tableau. Und aus diesem Grund darf man das nicht so eindimensional diskutieren, sondern ich plädiere dafür, ganzheitlich zu argumentieren und den Blick für alles letzten Endes in die Waagschale zu werfen. Aber wenn ihr mich was fragt, was für mich ganz bedeutsam ist, dann muss ich sagen, Weltfrieden, wenn wir das verkacken, dann hilft uns das ganze Energiethema nichts. Die ganzen Umweltfragen sind nichtig. Und ich meine, diese Pandemie oder diese Coronavirus-Epidemie, die sich gerade anbahnt, die kriegen wir in wenigen Wochen in den Griff. Ich war bei SARS mittendrin und das hat sich Gott sei Dank, als der Frühsommer dann kam, 2003, 2004, Gott sei Dank umweltmäßig erübrigt, sodass ich hoffe, dass das hoffentlich dieses Mal genauso wird.
Ja. Ja, ein Plädoyer für den Weltfrieden. Wurde das nicht eben erst auch vom UNO-Generalsekretär ermahnt, dass die Corona-Krise zeige, wie überflüssig und unnötig eigentlich kriegerische Auseinandersetzungen sind. Wenn wir diesen Weg gehen können, weil du hattest es ja vorhin angedeutet, die potenziellen Gefahren sind jetzt natürlich gestiegen. Ja? Die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt demnächst wieder Kriege geben wird, auch in Mitteleuropa, die ist jetzt erstmal gestiegen. Aber ist nicht im gleichen Maße auch die Chance für diesen Weltfrieden gestiegen? Also so utopisch er auch sein mag, ist doch die Chance dafür jetzt auch so hoch wie noch nie, oder?
Ich denke, da hast du nicht Unrecht, weil du hast zwei Dinge schon wichtig gesagt. Einerseits mit Gorbatschow und die UNO. Ich denke, dass so eine Krise immer auch die Chance hat. Weil wir merken, dass wir uns alle gegenseitig brauchen. Wenn man sieht, wie eben Italien darum bittet, zu helfen, wo also wir jetzt Kranke aus Italien aufnehmen. Russland fördert in Italien mit erheblichen Hilfslieferungen, um nur mal zwei Beispiele anzutippen. Ähnlich sieht es ja auch mit anderen Themen aus. Ich meine, wir können, und das wird sich eben in den nächsten Wochen zeigen, welche ökonomischen Auswirkungen diese Epidemie hat. Bis jetzt reden wir ja nur über Symptome, die gerade jetzt eben gesundheitspolitisch da sind. Und das ist die eine Seite. Und ich sagte schon mal, ich will nicht zynisch wirken, aber wir können die Ökonomie eben nicht ausschalten. Wenn wir gestärkt aus dieser Krise hinausgehen wollen, geht das nur, indem wir eben auch, indem die gesamte Weltökonomie nicht zusammenbricht. Und da ist es eine hervorragende Chance, dass sich eben OPEC mit Russland vielleicht mal unterhält. Die gesamten Branchen, ich weiß nicht, wie eben sich wirtschaftspolitisch die Banken verhalten werden. Ich denke, dass diese Krise vielleicht eben auch, wie du es schon angedeutet hast, über die UNO oder WHO die Möglichkeit gibt, eben wirklich aufeinander zuzugehen, weil man eben begriffen hat, dass man ohne den anderen letzten Endes nicht überleben kann oder die Krise nicht meistern kann. Es ist zwar ein bisschen philosophisch und idealistisch, vielleicht schon fast agnostisch, so ein bisschen, naja, man kann ja lieben Gott beten, dass es besser wird, aber zumindest steckt die Chance potenziell hinter dieser Krise und du hast es ja sehr schon gesagt, wenn wir Glück haben, gehen die Leute vielleicht ein bisschen offener aufeinander zu als vorher.
Also das Schlimmste annehmen, aber das Beste hoffen.
Ja, du, das, sonst hätten wir die Evolution nicht überlebt. Letzten Endes hat es solche Krisen schon immer gegeben. Und wir sind ja vor allem deswegen da, weil wir in der Regel, nicht immer, aber in der Regel, doch schon rationelle Beschlüsse befasst haben. Ich habe erst letztens ein schönes eine Podiumsdiskussion mit Dirk Steffens in Thüringen gehabt über das Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Und wir waren uns beide überein, dass die Klimaveränderung nicht der Hauptfaktor ist, warum unsere Zivilisation untergehen wird. Sondern wenn sie untergeht, dann eben aufgrund des irrationalen Verhaltens der Bevölkerung des Planeten Erdes. Und da geht es vor allem darum, die Ressourcen zu schonen, vernünftig mit der Umwelt umzugehen, energiepolitisch Dinge zu machen, wo nicht unendlich Geld verbrannt wird und tatsächlich was für die Verminderung des CO2-Ausstoßes rauskommt. Und diese Dinge geht nur, indem wir eben nicht verbieten, sondern indem wir die Leute einladen, inspirieren, motivieren. Und das ist für mich auch, was ich, ohne jetzt Schleichwerbung fürs Buch zu machen, aber was die Lehre aus Cheops Abora ist, man kann Gesellschaften nicht durch Zwang zu neuem Verhalten zwingen oder zu bringen, sondern es geht nur über das Belohnungssystem. Es muss sich lohnen, sich zu verändern. Es muss veränderliches Verhalten belohnt werden. Das heißt auch nicht, alles Alte sofort über Bord zu werfen, sondern die Balance zwischen Tradition und Innovation zu halten. Und Tradition ist eben nicht das Weitergeben der Asche, wie viele glauben, sondern Tradition ist das Weitergeben des Feuers, was einen bis dahin erfolgreich gemacht hat. Und Innovation ist nicht das permanente Erfinden von tollen neuen Erfindungen, sondern Innovation ist das Vernichten von Altem. Und diese Balance zu finden zwischen dem einen, was uns bis zu dem Punkt gebracht hat, wo wir stehen, aber auch gleichzeitig clever zu sein und zu sagen, das hat sich in den letzten Jahren nicht gut behauptet, das müssen wir unbedingt abschaffen oder verändern oder verbessern. Auch das muss erlaubt sein. Und diese Dialektik wünschte ich mir, dass eben auch da wieder mehr Geist in unsere gesamte Lebenswelt zieht. Und da habe ich natürlich schon, und deswegen finde ich schön, dass du das so zitierst, dass der das gesagt hat, da ist es eine gute Chance, eben aus der Krise auch ein paar Schlussfolgerungen mitzunehmen, die uns die nächsten 2 oder 3, 4, 5 Jahre helfen, ehe die nächste Katastrophe passiert. Keine Ahnung, was es ist. Vielleicht gibt es ja noch was viel Schlimmeres.
Oh, danke für die Worte, Dominik. Das muss ich nachher gleich nochmal zurückspulen und nochmal genau anhören. Das hast du gut
auf... Lies mein neues Buch. Das sehr schön. Weil das ist ja letzten Endes, man muss es ja nochmal auf den Punkt bringen. Bitte schön, wenn die vor 4.500 Jahren die ersten Wolkenkratzer der Menschheit gebaut haben. Das machen wir aber nur 3 Generationen lang. Cheops, Chephren, Mykerinos. Danach stürzt das wieder ab in dieselbe Bedeutungslosigkeit, wie sie vorher gebaut haben. Warum braucht es erst 4.400 Jahre, bis wir mit dem Kölner Dom die Pyramiden überhaben? Was ist passiert vor dem Pyramidenbau, dass die so unglaublich innovativ werden und aus ihrem Lala-Landschlaf im Niltal aufwachen und Dinge generieren, um solche unglaublichen Bauwerke zu bauen? Und dann pennen die 4.000 Jahre, bis erst am Ende des Mittelalters und am Beginn der frühen Neuzeit mit der Aufklärung, wir in die Lage wären, Eiffelturm oder Kölner Dom zu bauen. Dahinter stecken ja soziokulturelle, gesellschaftliche Faktoren. Darüber redet immer nie die Leute. Die reden immer über die Höhe der Pyramiden, über das Alter der Pyramiden. Aber was soziokulturell, sozioökonomisch möglich war, organisatorisch, übrigens redet Herodot darüber, ja, das wird immer ausgeblendet und wir reden immer nur über Superlativen. Die einen reden über die Superlativen der Vergangenheit, die anderen reden über die Superlativen der Gegenwart, vergessen aber, was die Alten geleistet haben, umgekehrt, vergessen die Alten als besonders toll finden, vergessen, was wir heute leisten können. Wenn die Ägypter so clever gewesen wären, da wären sie nie untergegangen. Sie sind aber untergegangen. Wir wären heute wahrscheinlich auf Außenstationen Jupiter-Io-Mond oder wären auf dem Mars, würden den kolonisieren, wenn die Ägypter nicht zu doof gewesen wären, ihre Gesellschaft nicht nur einmal, sondern mehrfach gegen die Wand zu fahren. Und das sind Dinge, wo wir endlich aufwachen müssen. Und vielleicht hilft uns eben auch diese Krise, wieder mal ein Stück in uns zu gehen. Wer sind wir? Wo kommen wir her? Was hat uns stark gemacht? Platon hat gefragt, wer bist du? Du musst aber auch fragen, was bist du nicht? Was sind wir eben noch nicht? Und deswegen kann ich nur sagen, wenn wir als Zivilisation Menschheit ins 21. Jahrhundert segeln oder in dem Fall fliegen wollen, müssen wir sowohl das Alte nutzen als auch das Neue. Nur mit beiden zusammen in Dialektik, Yin-Yang-Prinzip werden wir die Herausforderungen lösen. Und die Corona-Krise ist hoffentlich auch so ein Wake-up-Call, dass man sich alle an einen Tisch setzt, runterkommt, cool bleibt und versucht eben dann diese Krise gemeinsam sinnvoll zu gestalten.
Super. Also, dann würde ich sagen, das ist das perfekte Schlusswort. Also, mir fällt jetzt nichts Sinnvolleres mehr, dass das toppen könnte ein. Wie geht's euch, Jungs? Also.
Ja, Dominik, halt doch mal dein neues Buch im Taschenbuchformat in die Kamera.
Das hier ist ein Seitenschwert, meine lieben Leute. Ja? Also, so ein Seitenschwert ist normal 3,5 Meter lang und genau 50 Zentimeter breit, wie dieses DIN A3 Buch. Und es hat nicht nur das Gewicht, es gibt die Haptik, es hat den Geruch von Holz. Also kann noch mal kurz zeigen. Also auf 60 Seiten hoch bebildert. Mit wenig Text habe ich dieses Wissenschaftscomic ja in den letzten 3 Monaten hier in meinem Homeoffice produziert. Und ja, ich kann nur sagen, jeder, der sich mit der Himmelsscheibe von Nebra beschäftigt, mit den Pyramiden, mit den Metallen der frühen Vorzeit, aber eben auch mit vielen anderen spannenden Themen wie der Migrationsbewegung im Altertum, wird feststellen, dass wir in Europa und schon gar nicht in Deutschland am Rande der Welt gelebt haben. Also diese Theorie, ja, die Germanen hätten den Miriquidi erst sehr spät besiedelt, weil das Erzgebirge und andere europäische Mittelgebirge unbesiedelbar war, das gehört in die Geschichte von Gebrüder Grimm. Und deswegen haben wir damals diese Reise gemacht, um eben zu zeigen, Leute, wir waren schon immer ein Innovationszentrum hier in der Mitte Europas, auch im Balkan, was ich überhaupt nicht ausschließen will. Und auch dieses Selbstverständnis für seine eigene Geschichte zu entwickeln, dafür ist das Buch allemal gut. Und man kann Abora-Segeln üben. Also wer auf der Abora anheuern will, der kann schon mal mit dem Buch nachts heimlich im Bett üben, hoch und runter. Dann kriegt man ein Gefühl, was die Matrosen auf der Abora 1, 2, 3, 4 geleistet haben.
Großartig. Ich freue mich, wenn ich es persönlich mal in der Hand habe, lieber Dominik. Danke, dass du Zeit hattest. Euch auch, Jungs. Vielen Dank, es ist spät geworden, aber ich freue mich aufs nächste Mal. Liebe Zuschauer, vielen Dank, dass ihr dabei wart, hier bei Homeoffice, bei uns bei Noviso. In ein paar Tagen gibt es uns wieder. Bis dahin, bleibt tapfer, bleibt sauber und alles Gute für euch. Tschüss.
Ciao.
Tschüss. Ich komme aus dem Urlaub zurück und ich habe gedacht, mich trifft hier der Schock. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich aus dem Hotel noch die letzten 2 Rollen Klopapier, die dort lagen, mitgenommen. Hätte ich etwas.